Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ein bisschen verspätet unterwegs. Eigentlich wäre ja Mittwoch der Tag des Korbjäger-Podcasts. Jetzt ist es donnerstags geworden, aus Gründen. Wir hatten Termine, Verpflichtungen, Dinge, die wir erledigen mussten. Und außerdem haben wir noch abwarten können, wie die Chicago Bulls die New Orleans Pelicans aus der Halle schießen. Aber dazu später mehr. Zunächst natürlich, wie jede Woche, die Vorstellung meines unfassbar geschätzten Kollegen, des jederzeit unglaublichen
Ole Freaks.
Es ist immer schön, deine Mimik zu sehen in diesem Fall, deinen leicht ungläubigen Blick. Mein Name ist übrigens Max Marbeiter. Und Ole, nachdem ich das Spiel schon angesprochen habe, weißt du, was mir aufgefallen ist? Also ich meine, es gibt diverse Dinge, die natürlich vorgefallen sind. Es sind Rekorde gefallen. Es war Wahnsinn.
Ja.
Aber die Bandenwerbung im United Center, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Nee, habe ich nicht gesehen. Was wird da beworben?
Goose Island.
Ach.
Okay. Chicago Bier. Sensationell. Also jedes Mal, wenn ich das wieder sehe, wenn ich diesen Gänsekopf sehe, werden bei mir beste Erinnerungen wach. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, absolut. Also ich habe es auch über die Jahre noch gelegentlich an anderen Orten dann mal entdeckt und mich jedes Mal sehr gefreut. Vor allem, ich glaube, als du mir aus London mal ein Bild geschickt hast, dass du es da aufgestöbert hast, da dachte ich auch so, schön.
Genau, eben. Da gab es tatsächlich im Supermarkt so diesen, also im Mehrpack, also die unterschiedliche Biere und die hatten sogar, es gab sogar eine Goose Island Bar.
Ja,
die ich auch sehr gerne frequentiert habe, in der ich allerdings auch, muss ich gleichzeitig sagen, eines der schlechtesten Biere meines Lebens getrunken habe. Und das auch noch an meinem Geburtstag damals. Da sind wir nämlich relativ gegen Ende, haben wir gedacht, komm, wir probieren jetzt noch mal eins aus. Und ich habe es tatsächlich nicht fertig trinken können.
Ja, da kann man nur sagen, nicht alles aus Chicago ist gut.
Nicht alles. Das meiste, nicht alles. Hintergrund übrigens, als Ole und ich damals in Chicago waren, saßen wir, bevor unsere Deep Dish Pizza kam, haben wir einfach random irgendein Bier gestellt. Es war Goose Island 312, war es, oder?
Ja.
Genau, ich glaube Postcode von Chicago, wenn ich mich nicht täusche, egal. Auf jeden Fall, dieses Bier hat uns sensationell gut geschmeckt. Und seither jedes Mal, wenn wir das irgendwo finden, ein Traum. Und jetzt ist Goose Island im United Center angekommen.
Weißt du übrigens noch, dass wir damals, weil wir dachten, wenn wir uns jetzt so eine Pizza teilen, das dauert ja ewig, bis die kommt. Und außerdem essen wir die ja zu zweit, da werden wir bestimmt nicht satt. Und uns deswegen erstmal noch so ich glaube, wir haben irgendwie noch Fried Chicken vorher uns geteilt oder so.
Ja,
irgendwie,
ja, genau.
Und dann jeder ein Stück von dieser Pizza gegessen und dann konnten wir uns nicht mehr bewegen. Das war super.
Es war krass, Deep Dish ist krass, aber das war auch, weil die Kellnerin noch gesagt hat, die Pizza, das dauert so eine Dreiviertelstunde, also vielleicht wollt ihr noch was essen.
Ja.
Vorher. Vielleicht wollt ihr vorher noch was bestellen und dachten, die Dame muss ja Bescheid wissen. Und dann haben wir das gedacht.
Die muss Bescheid wissen, wie sie idiotischen Touristen möglichst viel andreht, aber das hat sie gut gemacht. Genau.
Ja, das hat sie sehr gut gemacht. Wir waren auch sehr hungrig. Es war ja quasi unsere erste Mahlzeit, nachdem wir ja erstmal auch viel zu früh ausgestiegen sind aus dem Zug und dann erstmal durch halb Chicago zu Fuß gelaufen sind bei minus 5 Grad. War ein hervorragendes Erlebnis. Deep Dish Pizza, wer mal nach Chicago kommt, ich kann es nur empfehlen. Eher Pastete als Pizza, aber krass.
man sollte auf jeden Fall nicht allzu weit entfernt von der nächsten Dusche sein, wenn man so ein Ding isst, aber dann ist es nice.
Dann ist es richtig nice. Wahrscheinlich, wie gesagt, die Bulls werden heute noch das ein oder andere Mal zur Sprache kommen, auch aufgrund unseres Themas heute nämlich, denn es geht nach nettem Hinweis über Instagram von Steffen, der mal gefragt hat, man redet immer Rookies und warum eigentlich nicht mal Sophomores? Und da haben wir uns gedacht, stimmt, warum eigentlich nicht mal Sophomores? Und dann haben wir uns gedacht, wir schauen uns einfach den Draft vom letzten Jahr mal an. Ich meine, Redrafts macht man ja relativ gerne, aber es geht da meistens eher so ein paar Jahre zurück. Und wir haben uns gedacht, schauen wir mal die Sophomores an, wer hat sich entwickelt, wer hat sich wie entwickelt und wir draften die Lottery einfach nochmal neu. Das heißt natürlich nicht nur, dass nur die Spieler, die in der Lottery dabei waren, jetzt im Draft dabei waren, sondern sind einfach alle Sophomores dabei, von 1 bis 14 jetzt vom Herrn Freaks und von mir, dem Herrn Marbeiter, neu ausgewählt. Ich freue mich.
Ich mich auch. Es ist schön, dass du das nochmal klarstellst. Ich habe außerdem erstmal noch zwei wichtige Punkte auf der Agenda, bevor wir damit starten können.
Schieß los.
Der erste Shoutout ans Robert-Koch-Institut, das jetzt die Corona-App, nachdem sie seit 48 Monaten auf dem Markt ist, seit heute ein Update vorliegt, dass ich das endlich auf meinem beschissenen Handy auch installieren konnte.
Verdienste Shoutout seit langem,
ja. Absolut, Shoutout ans RKI. Und dann eine Frage an dich, und zwar, also es wird ja jetzt im Moment schon quasi überall über das MVP-Rennen gesprochen und so. Und alle, die nicht sagen, dass es auf jeden Fall LeBron sein muss, sind LeBron-Hater. Meine Frage wäre jetzt, wen hast du momentan an 1 und findest du, dass wenn die Lakers jetzt jedes Spiel gegen beschissene Teams in Overtime, oder nicht beschissene, es tut mir leid, das ist ein bisschen übertrieben, aber gegen nicht so richtig gute Teams in Overtime müssen, weil sie mindestens eine Halbzeit quasi im Halbschlaf verbringen und LeBron sie dann am Ende rettet. Ist das positiv für seine MVP-Kandidatur oder ist das negativ? Oder ist das irgendwas dazwischen?
Ja, nein, vielleicht meinst du.
Sozusagen.
Ich würde sagen, es ist tatsächlich eher positiv, weil ja in Zeiten, in denen Heroics quasi das größte Gut sind, also weil sie halt einfach so wunderbar zu verbreiten sind, glaube ich, schärft das sozusagen sein Mythos. Also wenn es wieder heißt, so, okay, weil das Ding ist ja, wenn die Lakers nicht gut sind gegen jetzt zum Beispiel OKC und in die Overtime müssen, dann mussten die Lakers in die Overtime, aber dann in der Overtime hat LeBron übernommen. Und LeBron hat sie quasi gerettet, die Pfeifen. Das heißt, so quasi es ist, glaube ich, für sein Narrativ ist es eher gut, wenn sie am Ende gewinnen. Und wen ich an 1 habe, gar nicht so einfach. Also ich meine, die Diskussion, du hast es ja, glaube ich, letztens auch mal geschrieben irgendwo, ich habe es letztens auch irgendwo gehört. Ich meine, also ich finde, Embiid ist schon ein relativ guter Kandidat momentan.
Ja.
Einfach weil, ich meine, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, über Embiid oder über die Sixers, ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Wir haben über die All-Stars geredet, eventuell kam da auch mal das Thema Embiid auf.
Ja, stimmt. Ja, ist schon wieder so lang her alles. Genau. Nein, wir haben ja schon ausführlicher über Embiid gesprochen, aber ich meine, es hat sich ja am Grundtenor hat sich jetzt in einer Woche nicht viel verändert und die Sixers gehören rein statistisch oder rein von der Bilanz her zu den besten Teams der Liga. Embiid spielt vielleicht die beste und irgendwo auch konstanteste Saison seiner Karriere und von daher finde ich, also auch weil die Lakers ja als klarer Favorit in die Saison gehen und wenn ich mir das noch so anschaue und die Sixers müssen sich irgendwie neu finden, klar, das Setup ist besser als letztes Jahr, trotzdem braucht es da ja irgendwo auch so ein bisschen theoretisch einen kleinen Anlauf und deswegen, weil Embiid halt so essentiell für die ganze Geschichte ist, LeBron natürlich auch, außer Frage, aber deswegen würde ich jetzt momentan vielleicht sogar Embiid vorne sehen. Und der Kollege Jokic kann da natürlich auch noch reingrätschen.
Ja, ich glaube, also die Nuggets müssten einfach ein bisschen besser werden, als sie das momentan sind. Sonst hat er, glaube ich, keine richtig realistischen Chancen am Ende. Also in letzter Zeit habe ich das zwar ein bisschen positiver gesehen, aber da waren sie auch, also hatte ich gerade den Eindruck, sie werden jetzt langsam mal konstanter und der Punkt ist irgendwie schon wieder überschritten. Deswegen, ich glaube, die müssten schon einfach ein bisschen verlässlicher werden, damit er ernsthafte Chancen hat, auch wenn die Leistungen individuell natürlich brutal sind. Aber momentan hätte ich jetzt auch Embiid vorne, wobei das halt schon, also das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie positiv das dann letztendlich ist. LeBron spielt halt viel mehr Minuten und ist immer, also ist in jedem Spiel dabei, spielt dann gegen random Teams 45 Minuten, weil die Lakers es irgendwie in Overtime machen müssen. Und also er liefert das ja ab und macht das ja irgendwie auch alles mit, aber ich frage mich halt dann schon, wie sinnvoll ist das? Er will offensichtlich nochmal MVP werden und also more power to him, darf er gerne. Da habe ich ja überhaupt kein Problem mit, aber die Frage, inwieweit das dann gut ist, wenn man bedenkt, dass die Lakers ihn in den Playoffs ja auch am besten noch fit haben wollen und er 36 ist, frage ich mich halt auch, aber wie positiv das dann gerade ist und was ich halt an Embiids Case irgendwie sehr überzeugend finde, wenn er spielt, gewinnen die Sixers quasi immer. Also ich glaube, sie haben jetzt irgendwie 2 Spiele oder 3 Spiele verloren, wenn er dabei war. Und meistens sind sie halt so dominant, dass das halt auch doch relativ souverän über die Bühne geht. Also dass er jetzt halt nicht 45 Minuten spielen muss. Und also kann man, das ist halt das Geile an der MVP-Diskussion. Man kann das halt gewichten, wie man möchte. Im Moment finde ich aber, dass man da echt, also dass Embiid einen sehr starken Case hat.
Ja, und ich meine, im Endeffekt, wenn man sieht, eher Richtung Embiid tendiert, heißt es ja nicht, dass es total verrückt und unfassbar wäre, wenn jetzt LeBron das Ding gewinnen würde zum Beispiel. Also es ist ja einfach nur, also das reden wir im Endeffekt jedes Jahr, dass es halt einfach mehrere Argumentationen gibt. Und ich meine, bei der Leistungsdichte in der Liga gibt es mittlerweile einfach mehrere, die es theoretisch verdient hätten. Apropos, da habe ich nämlich auch noch eine Frage an dich.
Zach LaVine.
Zach LaVine, genau. Wie nah dran wäre denn? Nein. Leistungsdichte. Das Interview von Kevin Garnett in der New York Times, glaube ich, war es, der so ein bisschen ja, die aktuelle Generation gepriesen hat und das irgendwie auch auf eine sehr, sehr coole Art gemacht hat, fand ich irgendwie. Also, weil er hat halt, es gab ja natürlich, was mich dann wieder gelangweilt hat am Ende, war, ich habe dann danach durchgescrollt und ja, ich weiß, Instagram oder Social Media, es muss ja alles, wir lieben Zitate und wir lieben Einsetzer oder Zweisetzer. Aber da war natürlich wieder nur the guys from 20, 30 years couldn't play today. Aber das war nicht die Essenz, finde ich, die er gesagt hat. Ich fand einfach so, die, also wie er begründet hat, dass die Liga einfach heute natürlich besser ist, als es, oder halt irgendwo auch in einem, dass der Basketball heute anspruchsvoller ist, vielleicht, sagen wir es mal so, fand ich schon sehr, sehr cool. Also gerade so, wie er es erklärt hat, defensiv. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen, wo er so gesagt hat, okay, du darfst den Gegenspieler nicht mehr handchecken, du musst halt irgendwie, also du musst Winkel zumachen und so. Ich fand es eine sehr, sehr coole Aussage irgendwo. War ja interessant.
Ich fand es auch eine logische und trotzdem erfrischende Perspektive, weil man es halt häufig anders hört von früheren Spielern.
Ja.
Also gerade wenn man halt irgendwie so schaut, was bei Inside the NBA zum Beispiel der Tenor ist, wo halt irgendwie jeder neue Spieler irgendwie kacke ist und alle Bigs, die nicht 30 und 20 im Schnitt auflegen, sind irgendwie kacke und hätten gegen Shaq keine Chance gehabt und so alles. Das ist halt so etwas, was mich irgendwie ziemlich frustriert, und da finde ich das dann auch cool, wenn jemand, der meiner Meinung nach sich extrem gut in der heutigen NBA zurechtfinden würde und zu den besten Spielern der Liga gehören würde, trotzdem halt mal sagt, das ist schon krass, wie sich das Spiel entwickelt hat über die letzten 20, 30 Jahre. Und ich meine, das ist ja auch logisch. Man kann stilistisch natürlich einen Stil von früher bevorzugen, also von den 90ern oder von den 80ern oder was auch immer. Das ist ja alles irgendwie schön und gut, aber dass insgesamt das Spiel schneller und irgendwie diverser und einfach sich auch zu einer höheren Stufe entwickelt, das ist ja eigentlich einfach nur logisch. Das ist ja in allen Bereichen so. Also man kann auch ein Auto aus den 70er Jahren oder aus den 50er Jahren schöner finden als ein aktuelles, aber effizienter wird es wahrscheinlich heute sein. Das ist ja einfach nur eine logische Stufe der Entwicklung. Und ich glaube, das ist halt, im Sport passiert das überwiegend halt auch. Und ich finde das dann cool, wenn jemand wie KG das sagt. Ich finde das ja auch bei Allen Iverson immer echt interessant.
Stimmt, ja.
Wenn der über die heutige Liga spricht, dann sagt er halt auch immer, boah, ich bin ein riesen Fan von den Jungs, die machen Dinge, die ich überhaupt nicht konnte. So, der sagt ja immer, er ist einer der größten Fans von Stephen Curry und so. Und das ist halt cool, weil es sich abhebt von vielen anderen. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man, also weil das halt auch, ist jetzt auch wieder so ein Inside the NBA, aber auch teilweise ein ESPN-Thema, dass halt so auf die heutige Liga irgendwie so abfällig geschaut wird. So, zu meiner Zeit war das alles ganz anders. Und ich finde das halt irgendwie nervig und es bringt halt auch niemandem was. Und das, was KG gesagt hat, das ist halt auch inhaltlich irgendwie einfach, wie du schon gesagt hast, mal eine interessante andere Perspektive.
Ja, und das Coole finde ich eigentlich auch so, dass halt so, wie du sagst, so Iverson oder KG so ein bisschen so, dass halt auch Fan des Spiels geblieben sind und daher halt auch anerkennen können, was heute halt alles passiert, was individuell passiert und was halt, also er hat ja auch Nowitzki genannt und Jokic und das halt alles nochmal auf eine neue Stufe gehoben wird. Und was ich halt eben so ein bisschen schade fand, und ich weiß nicht, wie du das siehst, also weil man sucht dann halt, wenn dann eben so, deswegen habe ich das Zitat vorher genannt, und natürlich ist es auch wieder nur ein Aspekt, aber er hat so viel Positives gesagt und man hat dann wieder, man nimmt dann wieder das Ding aus dem Kontext raus, das sozusagen so ein Haken gegen die Vergangenheit ist. Also das ist, und natürlich ist die Erklärung, ist das mehr Text und es ist natürlich dann schwieriger, irgendwie in den Post zu packen. Aber ich finde das, ich weiß nicht, stört dich das auch manchmal, dass man irgendwie dass das halt die Punchline, egal wie wichtig sie jetzt im Kontext ist, so entscheidender ist als jetzt der Kontext?
Ja, ich meine, in so einem Fall ist es einfach, man kann es mit einer Zeile, wird man dem Ganzen nicht gerecht, weil er hat es in einem Kontext gesagt, und es geht ja nicht darum, jemand, der früher ein Superstar war, wenn du den heute reinpackst, dann ist der eine Pflaume, so, kann da nicht stattfinden, so, sondern, also so wie ich es verstanden habe und so wie er es, glaube ich, auch gemeint hat, ist ja eher, wenn du halt quasi mit genau dem, was du früher gemacht hast und dein Skillset entwickelt sich nicht weiter, so, du packst einfach quasi einen Rollenspieler von damals in die heutige NBA und sagst, mach mal genau das, was du früher gemacht hast. Natürlich funktioniert das nicht, weil der allein schon durch Handchecking wahrscheinlich nach 3 Minuten ausfault. Aber so war es ja nicht gemeint, sondern, also keine Ahnung, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat er einfach gemeint, dass die heutige NBA ein bisschen andere Anforderungen hat, dass man gewisse Regeln lernen muss, dass man gewisse Spielweisen, glaube ich, anders drauf haben muss, als man das früher hatte. Aber er hat ja damit nicht gesagt, dass das irgendwie unmöglich gewesen wäre, sich daran dann anzupassen, sondern einfach nur, dass das, was man früher gemacht hat, nicht zwingend so funktionieren würde heutzutage.
Genau, was nicht heißt, dass man sich nicht anpassen kann. Ich finde immer so, wenn zum Beispiel Leute sagen, Michael Jordan heute nur Midrange, konnte kein Dreier, ist so ein bisschen so, wie wenn du, keine Ahnung, wie wenn du sagst, Winnetou war ein schlechter Autofahrer, so ungefähr. Keine Ahnung, musste halt nicht.
Weißt du? Das ist, gefällt mir.
Also, keine Ahnung, also die Anforderung war halt nicht da, beziehungsweise die Michael Jordan, gut, die Möglichkeit des Dreiers gab es immerhin schon, aber es war halt einfach nicht so im Spiel. Und wie du sagst, also dann man könnte sich ja immer noch anpassen. Und ich glaube ihm auch,
ja, das Ding ist... ganz kurz, ich habe mal gelesen, Michael Jordan wäre heute nur DeMar DeRozan mit einem besseren PR-Berater.
Ja, genau, ja, deswegen würde ich... Also das ist halt irgendwie so ein bisschen Quatsch. Und ich weiß, deswegen meine ich auch, also die Intention von Garnett war halt, glaube ich, auch einfach eher die heutige Zeit zu loben, als die vergangene Zeit schlecht zu reden. Deswegen ja. Ist irgendwie so ein bisschen, und da, und das fand ich, kam quasi in einem kompletten Ding rüber und finde es ein bisschen schade, wenn man dann quasi das rausnimmt, was eigentlich gar nicht irgendwo die Intention des Ganzen ist. Also so.
Ja, ist halt die Frage, wie es ankommt. Also ich glaube, bei den meisten Leuten kam das jetzt auch nicht unbedingt so an, von wegen,
früher
war alles scheiße, so nach dem Motto. Nee,
eben. Glaube ich auch nicht. Also, wenn man es gelesen hat. Aber wenn du halt eben nur, das ist halt immer so das Problem. Wenn du, vielleicht viele Leute lesen dieses eine Zitat und lesen dann vielleicht nicht das Interview. Weißt du? Lesen den einen Post. Mhm. So. Und dann sagen wieder, KG hat auch gesagt. Und dann hast du schiebst ja schon irgendwo eine Diskussion an und eine Diskussion in irgendwo in eine Richtung. Also, man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder halt dann auch so quasi den gesamten Text und Kontext liest.
Das stimmt. Wobei ich da auch als Medienfuzzi dann betonen möchte, wenn du so ein Zitat hast, im Idealfall bringt es ja die Leute dazu, dass sie interessiert, in welchem Kontext das gesagt wurde.
Das stimmt.
Und dann lesen sie sich das durch. Also auf die Art und Weise finde ich es dann schon okay. Es ist halt wichtig, dass man die Möglichkeit liefert, dass die Leute dann auch relativ schnell einordnen können, worum so es geht, indem man zum Beispiel den Link mitsetzt. Es ist ja auch nicht irreführend, weil er hat es ja gesagt. Aber sollte im Idealfall dazu anregen, dass man sich das durchliest.
Genau, es sollte kein Selbstzweck sein, um quasi Reichweite zu generieren, nur durch dieses Zitat, sondern es sollte halt reinziehen quasi in den Text. Gut, Medienlehrstunde hiermit beendet, würde ich sagen. Aber natürlich, also wir können eigentlich loslegen mit unserem Redraft, Sophomore Draft, aber natürlich vorher noch der kurze Hinweis auf Patreon. Wir sind zwar schon weit rein in die Folge, Goose Island hat uns so ein bisschen Zeit gekostet, aber hey, Goose Island darf uns gern Zeit kosten. Von daher, jetzt aber ganz kurz patreon.com/korpiger Podcast, Korpiger mit.
Hi.
Vollkommen richtig. Auf dieser Seite könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, wenn ihr findet, dass wir das verdient haben, sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es da natürlich mehr extra Content. Also wir haben am Montag zum Beispiel, haben wir direkt den Derrick Rose Trade zu den Knicks besprochen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Die Knicks dürfen ja in Person von RJ Barrett auch kurz Thema werden. Denke ich mal. Und da so ein bisschen unsere Meinung dargelegt, unsere Hoffnungen dargelegt, was nicht eintreten sollte. Das ist so ein bisschen halb-halb, ne? Also, wenn man so das erste Spiel sich anschaut. Und genau, da gibt's regelmäßig, schauen wir, dass wir einmal die Woche noch eine extra Folge aufnehmen, vielleicht auch mal mehr. Wir machen regelmäßig Mailbags und schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und damit könnten wir direkt reingehen in den Sophomore Draft. Und ich würde sagen, bevor wir selber draften, sagen wir vielleicht nochmal ganz kurz, wie die Lottery denn wirklich aussah letztes Jahr, oder?
Ist eine brutal gute Idee.
Schon, oder?
Ja.
Chronistenpflicht und so, ich vernachlässige das ja ganz
außerdem
gerne.
Außerdem haben wir dann die Möglichkeiten, den Namen Jared Culver wenigstens einmal zu erwähnen.
Ja, richtig. An 1, Zion Williamson. War keine große Überraschung. An 2, Ja Morant. 3, RJ Barrett. 4, DeAndre Hunter. 5, Darius Garland. Und jetzt, wer Nummer 6? Möchtest du ihn erwähnen?
Das ist, Jared Culver, ja.
Richtig. 7, Kobe White. 8, Jackson Hayes. 9, Rui Hachimura. 10, Cam Johnson. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Ich hab irgendwann vergessen.
Was?
Nee, 10, Cam Reddish. Entschuldigung, habe ich vergessen. Siehst du, so schnell geht's nämlich.
Ja. 10,
Cam Reddish. 11, Cam Johnson. 12, PJ Washington. 13, Tyler Hero. Und 14, Romeo Langford. Kommt Romeo Langford nochmal vor bei dir heute?
Nee, also ich meine, aktuell spielt er nicht. In der ersten Saison hat er jetzt auch nicht wahnsinnig die Bäume ausgerissen. Deswegen wäre es aktuell wahrscheinlich relativ fahrlässig. Zumal, also das habe ich jetzt zumindest festgestellt, was mir gar nicht so bewusst war, weil auch letztes Jahr zumindest im Vorhinein sehr negativ eigentlich über diesen Jahrgang gesprochen wurde. Es ist schon relativ viel Tiefe drin. Also es sind, finde ich, du hast jetzt nicht wahnsinnig viele Spieler mit Superstar-Potenzial, aber du hast viele Spieler, die jetzt schon eigentlich eine ziemlich wertvolle Rolle einnehmen und viele, die da auch, glaube ich, im Laufe der nächsten Jahre halt noch hinkommen werden oder ja. Also sich vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr entwickeln werden. Also es ist ein guter Jahrgang, finde ich. Und ich meine, wir haben ja einen Sonderfall, weil, also Michael Porter Jr. war zwar letztes Jahr nicht Teil dieses Draft-Jahrgangs, aber er ist aktuell ein Sophomore, deswegen würde ich sagen, quetschen wir ihn irgendwie mit rein. Aber deswegen, also es war wirklich ein ziemlich großer Pool. Also ich habe es auch nicht geschafft, mich auf 14 Leute zu beschränken.
Also wenn Ben Simmons Rookie of the Year werden kann, dann können wir auch Michael Porter
diese Jr. Saison.
Ja, genau. Dann, ja. Nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben auch ungedraftete Spieler mit reingenommen. Also zum Beispiel Lou Dort wäre so ein Fall, der nicht gedraftet wurde, aber jetzt im zweiten Jahr ist. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ob wir es klassisch machen, von vorne nach hinten, oder ob wir die ganze Sache einmal komplett auf den Kopf stellen.
Nee, schon von vorne nach hinten.
Klassisch. Dann wäre jetzt meine Frage an dich, weil ich nämlich echt hin und her überlegt habe.
Die gleiche Frage.
Ja. Ist es total aus der Luft gegriffen, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, Ja Morant vor Zion Williamson zu picken?
Nee, ich finde, es ist eine legitime Frage. Also auch eine, mit der ich mir... Also ich schwanke da immer so ein bisschen hin und her. Also weil ich halt bei Zion ist es halt schon relativ offensichtlich. Du hast diese krasse Superstar-Scoring-Upside. Die ist extrem. Also so er ist jetzt, obwohl sein Spiel ja wirklich noch nicht irgendwie krass ausgereift ist, ist er jetzt schon nicht zu verteidigen eigentlich. Oder also nur sehr schwer zu verteidigen, hat halt einfach diese körperlichen Voraussetzungen, die komplett einzigartig sind, ist ein Spieler, der halt einfach offensiv, glaube ich, in den nächsten Jahren zu einer absoluten Waffe werden kann. Also er ist jetzt schon eine, aber das wird auf jeden Fall noch verheerender werden, wenn so ein paar weitere Sachen sich irgendwie noch entwickeln und wenn, glaube ich, auch das Team um ihn herum noch ein bisschen besser zusammenpasst. Und bei Morant hast du aber auch einfach einen der jetzt schon besseren Point Guards der Liga. Also ich glaube, er ist jetzt noch nicht in der Elite angekommen. Dazu muss sich schon noch ein bisschen was tun. Unter anderem muss er mit der Zeit einfach einen besseren Wurf entwickeln. Das ist in dieser Saison, finde ich, nicht unbedingt positiv, wie sich das entwickelt, aber er ist in so vielen Sachen schon so gut. Es ist halt wirklich einer der besseren Playmaker der Liga, ist halt auch unfassbar explosiv und hat, glaube ich, ein bisschen, ja, ich meine, bei Zion sind es halt aktuell vor allem die defensiven Fragezeichen, die da so ein bisschen mit reinspielen und gleichzeitig Verletzungssorgen. Das wären so die Argumente gegen ihn. Bei Morant, ihn finde ich eigentlich defensiv bisher überwiegend ganz gut, aber er ist natürlich auch gleichzeitig ein kleiner Spieler, der jetzt nicht diesen krassen Impact ausüben kann, wie ihn Zion, wenn er gut verteidigen würde, vielleicht irgendwann hätte. Deswegen, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, aktuell würde ich trotz allem immer noch leicht mit Zion gehen, aber ich finde es vollkommen verständlich, wenn man sagt, Morant ist so ein bisschen die sicherere Anlage, weil man sich da eher drauf verlassen kann, dass vielleicht auch der Körper standhält und dass man dann einfach einen ziemlich elitären Point Guard in den nächsten paar Jahren haben wird.
Das finde ich halt einen ganz entscheidenden Punkt, weil einen Franchise-Point Guard zu finden, ist für mich immer noch so quasi der heilige Gral des Drafts. Also weil die Position mittlerweile halt so, also A, so hochkarätig besetzt ist ligaweit, aber B halt auch einfach so essentiell ist. Und natürlich hast du gern so eine Naturgewalt unterm Brett oder in Brettnähe. Aber deswegen überlege ich halt auch, und Morant hat halt irgendwie alle Anlagen dafür. Also du hast schon gesagt, defensiv jetzt natürlich aufgrund seiner Größe ein bisschen limitiert, aber trotzdem kein schlechter Verteidiger. Er hat ich finde halt, er hat auch schon in wichtigen Momenten halt viel gezeigt irgendwo oder gezeigt, dass er da sein kann. Also dass er halt auch ein Team mal übernehmen kann. Und das ist ja auch irgendwas, was du eben gerade von einem Franchise-Player haben willst. Und ich finde, er zeigt halt, das klingt immer so ein bisschen banal, aber ich finde zum Beispiel er so diese Schwäche Wurf, denke ich mir immer, okay, irgendwie so ein bisschen stabilisieren sollte man es können. Also auch wenn es jetzt in diesem Jahr in die falsche Richtung geht von draußen. Also er hat, glaube ich, letztes Jahr da 33,5% getroffen von der Dreier. Jetzt dieses Jahr sind es nur gut 28%. War auch zwischendrin verletzt und ich glaube, ja gut, die Saison ist so, also man kann sich so zurechtlegen, dass man sagt, ja, die Saison ist jetzt, weil die Vorbereitung war kurz und war alles ein bisschen speziell, ne, muss man ein bisschen gucken. Aber ja, ich habe bei Morant, ich bin mir halt der Spieler, vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen, dass mir der Spielertyp grundsätzlich ein bisschen mehr zusagt. Und bei Zion, was jetzt halt bei Zion natürlich ist, also ich finde, Zion hat natürlich auch jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen aufgeholt. Also so wieder, weil, also am Anfang der Saison gab es ja ein bisschen Fragezeichen. Also die Defense finde ich teilweise schon krass. Also gerade weil man ja auch, also als er aus dem College kam, haben ja auch viele gesagt, dass er zumindest ein solider Verteidiger sein kann. hat er bis jetzt noch nicht so richtig gezeigt. Also von daher ist da ja auch immer ein bisschen Potenzial da. Ich finde es jetzt irgendwie ganz interessant, jetzt zum Beispiel gegen die Bulls, auch wenn man gesehen hat, wie sie, also ich schaue jetzt auch nicht jedes Pelicans-Spiel, aber jetzt halt gegen die Bulls selbstverständlich. Gut. Und ich meine, er hat selbst gegen Patrick Williams 29 Punkte aufgelegt. Also das allein ist schon ein Qualitätsmerkmal.
Ja.
Und er hat aber, ich finde es ganz interessant, dass sie ihn jetzt so ein bisschen vom Zonenrand weggezogen haben. Also, dass er mit ein bisschen mehr Anlauf kommen kann. Ich weiß nicht. Und dass ihm das eigentlich auch ganz gut tut, weil er dann halt diese Urgewalt und dieses nicht zu stoppende noch ein bisschen mehr ins Getümmel schmeißen kann. Stimmt der Eindruck, oder?
Also, ich weiß nicht, wie viel mehr das geworden ist, aber dass das grundsätzlich etwas ist, was sie versuchen, das kann ich so unterschreiben. Also, es macht ja auch Sinn. Es ist ja auch bei allen Spielern, die so krass dynamisch sind, auch bei einem Giannis zum Beispiel, ist es ja einfach sinnvoll, wenn die so einen kleinen Anlauf zumindest bekommen und nicht einfach nur Start, Stopp. Und er ist ja jetzt er kann das zwar auch so ein bisschen mit Post-Moves arbeiten, aber am besten ist er ja eigentlich, wenn er seine Schnelligkeit und Athletik halt ausnutzen kann. Und dann macht es, glaube ich, immer Sinn. Deswegen finde ich das auch eigentlich spannend zu beobachten, inwieweit die Pelicans in den nächsten Jahren ein bisschen mehr drauf achten werden, halt mehr Spacing um ihn herum zu haben, einfach um diese Bereiche etwas weniger zu verstopfen, damit er halt einfach diese Vorteile, die er da hat und die halt einfach, es gibt da nicht wirklich viele Verteidiger, die da irgendwas gegen ausrichten können, zumindest nicht alleine. Das kann er ja einfach noch viel besser zur Geltung bringen, je mehr Platz er da hat, würde ich mal schätzen. Also das haben wir natürlich mit Steven Adams nicht gemacht, wobei das Pairing funktioniert sogar einigermaßen. Also die Werte sind eigentlich ganz gut, die sie da haben, aber gerade im Backcourt kann man halt schauen, ob sich da noch was verändern wird. Und sie haben ja auch anscheinend alle Veteranen-Guards irgendwie auf den Markt gesetzt, wobei seitdem ist Lonzo Ball überragend. Also ich weiß nicht, ob sie ihn dann jetzt immer noch abgeben wollen, aber das deutet ja zumindest an, dass sie da auch erkennen, dass man vielleicht zumindest ein bisschen, also dass man wenigstens so diese Bledsoe-Position vielleicht noch durch jemanden upgraded, der halt werfen kann. Also ob das dann Kyra Lewis oder Nikhil Alexander Walker oder irgendjemand anderes sein wird, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, da kann man halt noch ein bisschen was optimieren. Und was halt so ein bisschen, das ist auch so eine Glaubensfrage, was man mit so einem Nummer-1-Pick will, glaube ich, weil man es natürlich auch so drehen kann, wer hat am ehesten die Chance, irgendwann der beste Spieler von einem Championship-Team zu sein oder von einem richtigen Contender. Und da ist halt die Anzahl von Teams, wo das ein relativ, also jetzt nicht kleiner, aber halt Point Guard war, ist halt sehr gering. Letztendlich waren es die Pistons mit Isaiah Thomas und die Warriors mit Steph Curry. Und
stimmt, ja.
Ich meine, Zion ist halt wiederum auch ein Spieler, den man so noch nie gesehen hat. Aber man kann das natürlich so drehen. Vielleicht ist er gerade durch diese Einzigartigkeit eher jemand, der irgendwann der beste Spieler von einem Championship-Team sein kann. Wobei ich das jetzt momentan auch noch nicht sehe bei ihm. Aber vielleicht, also das könnte ein Argument sein, dass man halt sagt, die Upside mit ihm ist vielleicht die höchste, deswegen eher ihn als Morant, der vielleicht der etwas sicherere Pick wäre.
Ja, so kann man es wahrscheinlich am Ende sehen. Also ich finde, es ist enger als letztes Jahr, finde ich irgendwo, vom Gedankengang her, nach allem, was man bis jetzt gesehen hat. Ja. Aber wahrscheinlich würde ich am Ende auch dann doch mit Zion an 1 gehen und Morant an 2. 3 wird jetzt aber schon wieder interessant, ne?
3 wird interessant und ich meine, weil wir haben uns ja entschieden, dass wir ein bisschen schummeln und deswegen nehme ich da Michael Porter Jr., einen bisher reinen Offensivspieler, dessen offensive Upside aber so absurd hoch ist und der einfach jetzt schon offensiv so weit ist, dass ich dann sagen würde, dass es im Moment der, also gerade wenn man halt schaut, wer hat die höchste Upside, dann gehe ich mit ihm. Du siehst es anders?
Ja, also ich... ich habe diese Problematik halt immer noch so ein bisschen im Kopf gehabt, dass du ihn halt einfach dann theoretisch als gegnerisches Team dann, und natürlich bist du jetzt nicht, ist nicht dein erster Gedanke, wenn du draftest und ein Spieler hat so eine Upside, wie du sie angesprochen hast bei Michael Porter Jr. Offensiv ist ja nicht dein erster Gedanke, so defensiv ist so schlecht, das machen wir auf gar keinen Fall. Aber irgendwo war ich mir deshalb, also man hat schon gesehen, dass man ihn so runterspielen kann quasi, also dass er halt defensiv schon zu einem Problem werden kann, wenn es so bleibt. Also es ist natürlich nicht gesagt, dass es so schwach bleibt, wie es jetzt letztes Jahr in der Bubble war.
Dann interessiert es mich aber sehr, wen du stattdessen nehmen würdest, weil das Problem hat man, finde ich, mit einigen Leuten, die jetzt in Frage kommen würden.
Das stimmt, aber ich habe jetzt jemanden, und das ist jetzt, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der freudigste Pick ist, er ist auch momentan verletzt. Ich habe DeAndre Hunter genommen. den ich nach seiner Rookie-Saison oder den nach seiner Rookie-Saison sicherlich niemand genommen hätte, der sich aber halt krass entwickelt hat dieses Jahr. Jetzt ist er erstmal raus mit Meniskus-OP, ich glaube, ein paar Wochen irgendwo. Was ich gelesen habe, also sie flicken nicht, sondern schaben nur etwas ab. Das heißt, er kommt schneller wieder zurück. Also irgendwann Richtung März ist natürlich dann wieder langfristig. Ist natürlich die Frage, weil du dann einfach weniger Polster hast sozusagen im Knie, aber vielleicht ist es ja nur ein kleiner Riss, also irgendwo halt ganz am Anfang des Meniskus sozusagen, dass man es machen kann. Also ich glaube, da werden die Ärzte schon wissen, was sie tun, hoffe ich zumindest. Aber trotzdem, Hunter, ich meine, hat sich einfach die ganzen Problematiken, die letztes Jahr irgendwo so waren, also gerade, dass er auch, also er war ja verschrien oder man hat sich ja erhofft, dass er ein guter Verteidiger ist, hat dann aber gegen, gerade auf dem Flügel häufig ein bisschen zu langsam gewirkt, das hat sich so ein bisschen entspannt irgendwo, hat mitunter ja auch schon Kyrie verteidigt jetzt, also beziehungsweise Lloyd Pierce hat ihm vertraut, Kyrie zu verteidigen und hat ihm jetzt nicht Fesseln angelegt, aber hat trotzdem einen soliden Job gemacht, hat sich, irgendwie gelesen von John Hollinger, ich glaube sein PER von Hunter war letztes Jahr bei 9, hat Hollinger dann geschrieben gehabt, also normalerweise wird da nicht viel draus. Jetzt ist dann doch einiges draus geworden. Also momentan auch macht jetzt 17 Punkte, trifft 51,4% aus dem Feld, 36,6% von draußen, 87,7% Freiwürfe, wenige Turnover, hat allgemein so ein bisschen seine Mobilität auf dem Court irgendwie verbessert und trifft besser am Ring. Also ich habe irgendwo so ein bisschen, das sind halt, also als das Star-Potenzial ist, glaube ich, kleiner als das bei Porter. Aber es ist halt so, wenn diese Entwicklung nachhaltig ist, dann ist es halt eigentlich genau so ein Rollenspieler, wie du ihn gern hättest in der heutigen Liga. Und das ist halt, finde ich, dann auch sehr, sehr wertvoll. Und natürlich ist dann, vielleicht ist der dritte Pick dann ein bisschen zu hoch. Das kann sein, dass vielleicht dass Porter da noch ein bisschen besser reinpasst, eben aufgrund seines Star-Potenzials. Also da, ich bin nicht 100% safe mit dem Pick. Also vielleicht könnte ich die beiden auch tauschen.
Sagen wir es mal. Ja, ich glaube, bei mir ist so ein bisschen die Frage, wenn ich diese Saison das Maximum rausholen möchte, dann möchte ich, glaube ich, lieber Hunter haben, der halt einfach ein soliderer Spieler ist, den man defensiv absolut einsetzen kann und der vor allem, ich finde, das ist auch fast der größte Unterschied zur letzten Saison, der hat halt irgendwie so offensiv auch ein bisschen seine Wohlfühlzone gefunden. Also er hat jetzt seine Spots, von denen er sicher trifft, ist halt ein besserer Finisher geworden, fühlt sich ein bisschen wohler, wenn er den Ball in der Hand hat. Das war letzte Saison teilweise ziemlich abenteuerlich, es war sehr Turnover-anfällig, das ist besser geworden, er trifft viel besser, also es ist überall effizienter geworden und er ist im Moment halt dann wirklich so eine Art Rollenspieler, wie du ihn unbedingt haben willst, das hast du schon gesagt und ich tue mir aber ein bisschen schwer zu sehen, inwieweit er noch viel besser werden kann, also ich glaube, es gibt schon einige Facetten, also manchmal lassen die Hawks ihn irgendwie auch mal ein Pick-and-Roll laufen zum Beispiel und das ist was, also wo er bestimmt noch ein paar Fortschritte machen wird. Ich weiß nicht, ob er so diese eine exzellente Fähigkeit wie den Wurf von Porter, ob er sowas hat. Und dann ist halt, also auch hier ist dann einfach so ein bisschen die Frage, willst du jetzt gerade einen soliden Spieler haben? Dann ist Hunter absolut die richtige Wahl. Und also, Spoiler Alert, ich habe ihn auch hoch. Ich hatte ihn jetzt an 4 gesetzt, auch wenn ich da, also kann man dann auch drüber streiten. Aber ich schätze ihn auch hoch ein, vor allem, wenn er das irgendwie bestätigen kann, was er gerade macht. Und ich denke mir aber, bei Porter, die Chance, dass er halt in den Playoffs 25 Punkte im Schnitt auflegt, ist relativ hoch. Und dann bei allem anderen müssen wir dann mal schauen natürlich. Also die Defense bisher ist absolut abenteuerlich, das ist klar. Aber gleichzeitig, er hat so diese körperlichen Maße, er hat so eine gewisse Art von Mobilität, dass ich die Hoffnung habe, dass er irgendwann zumindest kein Minusspieler ist, sondern halt einer, der nicht toll ist. Also ich glaube, das wird nicht passieren, aber vielleicht einer, der solide ist. Und dann nehme ich gerne diese offensive Upside, weil das ist halt dann jemand, für den gegnerische Teams wirklich planen müssen. Und ich glaube, das ist halt einfach eine Waffe, die ich dann mit so einem hohen Pick eher nehmen würde als Hunter. Auch wenn ich, wie gesagt, im Moment glaube ich, wären die Nuggets ein bisschen besser dran, wenn sie Hunter statt Porter hätten. Aber ich glaube, in 3-4 Jahren reden wir da anders drüber.
Ja, also ist möglich. Die Frage ist halt wirklich, also Was wird aus Porter, wenn er dieser defensive Minusspieler bleibt? Also bist du dann, weil dann können die Teams ja einerseits.
Wird er dann Zach LaVine?
Na.
Entschuldigung.
Zach LaVine hat sich von einem Minus-1-Spieler zu einem Minus-0,5-Spieler entwickelt. Oder, also Zach LaVine ist defensiv, sieht es besser aus mittlerweile. Das muss man einfach so sagen.
Ja, aber sieht es besser aus mittlerweile, heißt ja nicht, dass er gut ist. Und das, also das meine ich so. Zach LaVine ist ja jetzt jemand, den du gerne im Team haben willst. Also vielleicht nicht unbedingt als dein Max-Player und Super-Duper-Star-Franchise-Player, weil dann hast du, glaube ich, Probleme, aber du willst ihn ja schon gerne im Team haben und wir können uns darauf einigen, dass er so, wie er jetzt spielt, ein absolut wertvoller Spieler ist. Und er ist ja absolut trotzdem kein guter Verteidiger. Also das Argument
ist auch nein.
Er hat sich aber du kannst unglaublich schlecht, so zu vielleicht leicht unterdurchschnittlich oder durchschnittlich. Und das ist, also den Schritt muss Porter auch erstmal hinlegen, aber ich kann mir vorstellen, dass er das irgendwann macht. Und er hat halt diese, also ich glaube einfach durch diese körperlichen Voraussetzungen, die er hat, ist zumindest die Chance dafür gegeben. Da würde ich im Moment zumindest noch mit gewisser Vorsicht drauf setzen.
Ich meine, im Endeffekt ist ja beim Draft auch so ein bisschen, ich meine, Hoffnung quasi, oder du sagst ja, es gibt Möglichkeiten, dass sich das verbessert oder ich setze jetzt eher darauf oder darauf liegt jetzt mein Fokus. Bei LaVine allerdings, was man sagen muss, was mittlerweile echt ist, man kann ihn sich nicht mehr so gut im 1 gegen 1 rauspicken. Also er hat dann tatsächlich mittlerweile die Fähigkeit, da wirklich dann vielleicht sogar einen wichtigen Stop irgendwie rauszuholen, wenn es im 1 gegen 1 geht. Also das ist schon so ein Faktor, glaube ich. Dadurch ist er halt, das macht ihn, glaube ich, gerade so als, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so als zweite, dritte Option bei einem Contender gar nicht, also durch, oder als dritte Option, durchaus wertvoll, weil du eben sagen kannst, okay, es ist halt eben, er liefert dir, wann er will, theoretisch Punkte und gleichzeitig ist es nicht so dieses, jetzt mal blöd gesagt, Lou Williams-Ding, dass er sich halt sozusagen, dass die Defense oder die Offense des Gegners sagt, okay, den picken wir uns jetzt raus und dann laufen wir halt da so und so viele Plays gegen ihn und irgendwann biegt sich das wieder auf das Scoring. Aber es geht jetzt nicht um Zach LaVine.
Nee, ich wollte nur noch ganz kurz, weil man das vielleicht auch auf Porter übertragen kann. Nach meiner Erfahrung, also so wie ich es spielerisch erlebt habe, aber auch wie ich das dann irgendwie bei anderen Leuten gerade auf dem Flügel irgendwie beobachte, die größte Herausforderung, also gerade wenn du gewisse körperliche Voraussetzungen hast, ist oft nicht eins gegen eins, sondern eher Teamverbund. Und das ist halt, glaube ich, auch das. So Porter wird, glaube ich, irgendwann schon in der Lage sein, im 1 gegen 1 irgendwie zumindest ordentlich auszusehen. Ich glaube, dass die Frage ist halt irgendwie, wie man sein Spielverständnis quasi darauf hinbekommen kann, dass er auch richtig rotiert und dass er halt irgendwie im Teamverbund die richtigen Entscheidungen trifft, weil das ist, finde ich, häufig fast noch das Kompliziertere. Und also ich das ist ja, glaube ich, auch was man vielleicht auf LaVine ein bisschen übertragen kann und auch auf
Teamverbund auch viele andere problematisch gewesen. Sieht jetzt auch ein bisschen besser aus. Nee, aber also klar, also wie gesagt, ich finde Porter an 3 zu setzen, ja, ergibt für mich auf jeden Fall auch Sinn. Also vielleicht würde ich sogar tauschen jetzt. Weil, wie gesagt, diese Upside ist schon ein Faktor und halt diese Scoring-Macht sozusagen, die er mitbringt, ist schon, siehst du halt, kriegst du halt auch nicht so oft. Also das muss man schon sagen. Es ist halt, ja.
Hunter ist natürlich auch schon 23 und damit ein uralter Zosse, wenn wir ehrlich sind.
Ja, also aber ich meine eigentlich schon Prime auch wieder rum.
Ja, genau.
Washed Hunter.
Ich glaube auch, das ist das Problem, womit wir da kalkulieren müssen. Aber gut, dann, also ich habe ihn auch an 4. Das heißt, dann sind wir bei der Top 4 irgendwie über 1, wobei ich hoffe bei Hunter, dass sich das bestätigt, aber dann halte ich ihn wirklich für einen sehr, sehr wertvollen Spieler. Und also wenn er da noch was draufsetzen kann, umso besser. Ja. Aber dann, also mit dem, was er jetzt schon dann drauf hat, wird er eine lange Karriere haben. 5 finde ich dann jetzt auch relativ spannend. Mhm. Hast du deinen Lieblings-Tyler?
Ich habe meinen Lieblings-Tyler, ja.
Ich habe ihn auch.
Weil
es läuft zwar
nicht optimal für unseren Tyler, aber wir haben halt schon sehr, sehr viel von ihm gesehen. Und nicht unbedingt auf der kleinsten Bühne irgendwie. Und es ist, ich glaube, man darf jungen Spielern auch so ein bisschen Growing Pains irgendwo zugestehen. Und ich meine, du musst ja nicht allzu weit gucken, Boston, Jason Tatum. Also nicht, dass unser Tyler jetzt auf dem Niveau von Jason Tatum ist, aber Tatum hatte auch diese kleine Delle mal im zweiten Jahr, nachdem er im ersten Jahr schon gerade in den Playoffs sehr, sehr viel gezeigt hatte. Und wenn mir ein Spieler schon so viel gegeben hat, sozusagen, dann bin ich auch versucht, ihm so ein bisschen den häufig gepriesenen Benefit of the Doubt zu geben und einfach zu sagen, okay, es ist halt einfach viel möglich und ich glaube eher, dass er dahin zurückfinden kann, gerade als junger Spieler, der vielleicht auch mal so ein bisschen, dessen Leistungen so ein bisschen schwanken und unterworfen sind. Und Hero bringt halt einfach irgendwie so ein Paket mit, gerade auch offensiv, haben wir gerade auch drüber geredet, das halt sehr, sehr wertvoll sein kann auf Dauer.
Ja, und ich glaube, auch gerade was irgendwie so ein bisschen die Struggles in der aktuellen Saison angeht. Man muss bei den Heat ja auch einfach dazu sagen, dass das irgendwie durch diese ganzen Ausfälle, die sie hatten, durch zig Line-Up-Veränderungen und Rollenveränderungen und so, das war auch einfach schwierig. Und von Hero wurde am Anfang dann manchmal auch ein bisschen was verlangt, was er einfach nicht so gut kann. Also ist jetzt nicht der Typ primärer Playmaker, glaube ich. So, die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass er irgendwann noch ein bisschen mehr in die Richtung kommt, aber es ist einfach aktuell noch nicht so. Und dann fällt das halt besonders schwer ins Gewicht, wenn jemand wie Jimmy Butler halt nicht dabei ist, über den so viel eigentlich erläuft. Und dann
absolut, ja.
Dadurch ist das, glaube ich, dann auch ein bisschen zu rechtfertigen, dass halt irgendwie so Effizienz und sowas halt ein bisschen zurückgeht. Ich finde trotzdem, also so manche Sachen würde mir schon ganz gut gefallen, wenn er da noch ein bisschen zulegen würde, aber insgesamt sehe ich bei ihm schon auch, dass er einfach einen sehr, sehr guten Wurf hat, dass er ein gutes Spielgefühl hat, dass er so eine gewisse Competitive Mofo-ness hat, die, glaube ich, auch nicht ganz nicht ganz unwichtig ist. Und halt, ja, du hast es schon gesagt, es ist halt jemand, bei dem wir schon gesehen haben, dass sich sein Skillset teilweise auf die Playoffs übertragen lässt. Also er hat zwar auch dann diese defensiven Makel, und bei ihm ist halt das Problem, dass er nicht so körperlich so einer ist, wo man denkt, das wird irgendwann schon, sondern da ist, glaube ich, muss man wahrscheinlich damit kalkulieren, dass er jetzt immer ein zumindest nicht wahnsinnig guter Verteidiger bleiben wird. Ja. Aber die offensiven Teile sind irgendwie da, und dann geht man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt halt auch einfach noch auf Upside, weil das ist von den Spielern, die da jetzt noch so zur Verfügung stehen, ist er, glaube ich, derjenige, der am besten Chancen hat, irgendwann mal All-Star zu werden. Ich bin mir zwar aktuell nicht sicher, ob er das mal wird, weil also ich schwank bei ihm immer so ein bisschen zwischen, ist sein Ceiling, dass er quasi Goran Dragic jetzt wird, oder ist sein Ceiling, dass er Goran Dragic in der All-NBA-Saison wird? Dann so, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber deswegen so, ich glaube, von den Spielern, die da jetzt noch rumlaufen, hat er auf jeden Fall die besten Karten, mal All-Star zu werden.
Abgesehen von Coby White natürlich.
Ja, klar, natürlich, abgesehen von Coby White. Wäre das bei dir der nächste Pick?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe danach Darius Garland.
Verstehe.
Also an 6 sind wir jetzt quasi. Also
das ist quasi der Jared Culver-Pick.
Genau.
Oh, ich wollte es einfach
nur. Genau. Du wolltest, jetzt hast du ihn 2-mal erwähnt. Oder eigentlich sogar schon 3-mal, weil du ihn ja einmal erwähnt hast, um zu erwähnen, dass er jetzt einmal erwähnt wird. Ja, genau. Zurück zu Darius Garland. Ich finde auf den Spitznamen Sackland so gut. Nein, Quatsch. Ich meine, im Endeffekt haben wir halt im ersten Jahr viel drüber geredet, dass bei den Cavs dieser Backcourt eigentlich nicht richtig zusammenpasst. Es war irgendwie, es gab ja diese Thematiken, dass da irgendwo viel, dass es viel darum geht, dass die zwei Jungen halt irgendwie selber abdrücken wollen, und dass es halt das Team so irgendwie nicht richtig zusammengefunden hat. Jetzt hat das Team irgendwo auf eine Art zusammengefunden. Garland hat seine Effizienz gesteigert, trifft jetzt 45,6% aus dem Feld, 40,3% von draußen. Nimmt aber weniger Dreier als letztes Jahr, also habe ich jetzt auch so ein bisschen, also die Shot Selection hat er so ein bisschen irgendwo angepasst. Im Endeffekt legt er gerade fast eine 45-40-90 Saison auf und spielt 5,5 Assists, und irgendwo ist es halt so ein, man ist jetzt körperlich natürlich auch nicht der beeindruckendste Guard der Liga, das heißt, da hast du irgendwo auch Limitierungen, also gerade was halt die Defense dann irgendwann angeht, sollte es dann irgendwann mal Richtung Playoffs gehen natürlich vor allem, aber irgendwo ist das so ein bisschen, ist gut, das letzte Spiel lief jetzt für beide nicht so richtig geil gegen Denver, aber also sowohl für Sexton als auch für Garland. Aber irgendwo hat, finde ich, hat er da irgendwo eine, für mich zeigt er momentan, dass er ein offensiv wertvoller zweiter, dritter Spieler sein kann, und deswegen habe ich ihn jetzt da quasi einen Pick runtergesetzt im Vergleich zum letzten Jahr. Also von 5 auf 6 quasi gefallen bei mir.
Ja, ich bin nicht wütend darüber. Ich habe ihn zwar einen später, aber ich finde auch, also Garland hat sich gut
gemacht. Das ist im Rahmen.
Ja, genau. So meine Entrüstung auch. Also
ich will auch, weil du sonst gerne mal emotional wirst, ne? Also ich meine, von daher ist es eh gut.
Eben, wie alle, die All-Star-Folge gehört haben, wissen.
Ja.
Ich da manchmal kann ich nicht an mich halten. Aber also Garland hat sich, finde ich, wie du schon gesagt hast, einfach positiv entwickelt. Bisher, ich bin mir bei ihm manchmal nicht ganz sicher, ob er so mehr der Typ Game Manager bleiben wird oder ob er irgendwann halt so dieses explosive, kreative Element noch ein bisschen mehr reinbekommen wird. Aber selbst wenn, also gerade wenn er jetzt mit Sexton auf Dauer zusammenspielt, dann hat er ja quasi das Explosive neben sich, ist dann, also ich glaube, der Fakt, dass er sich jetzt mehr um das Playmaking kümmert und Sexton mehr um Scoring, hilft beiden. Also es kommt ihnen beiden irgendwie zugute, dass sein Wurf so stark ist, ist natürlich auch auf jeden Fall eine große Hilfe. Und ich glaube, ja, das ist auch jemand, der seinen Weg gehen wird, sozusagen. Also
schön formuliert.
Das habe ich mir noch zu ihm aufgeschrieben. Ah ja, genau. Er ist kein guter Finisher. Das sollte sich im Idealfall noch irgendwie bessern. Und was die Quoten angeht, finde ich halt spannend, inwieweit das sich so halten wird, weil er ziemlich on fire in die Saison gestartet ist und das dann halt auch teilweise so ein bisschen zurückging. Aber ja, also ja. Wenn die Quoten so bleiben, wie sie aktuell sind, dann ist man da natürlich ziemlich happy mit. Ich hatte RJ Barrett da, der natürlich quotentechnisch überhaupt gar nicht
kommt bei mir 7 übrigens. So.
Ja, okay. Ja. Der ist also quotentechnisch natürlich im Moment auf anderen Gefilden unterwegs. Also mal kurz seine normalen Quoten momentan: 43 aus dem Feld, 28,7 von der Dreierlinie, 73,6 von der Freiwurflinie. Das hat sich zumindest etwas gefangen. Aber es ist immer noch so, dass es auf jeden Fall kein wahnsinnig effizienter Spieler bisher ist. Und ich finde, es kommt bei ihm total krass drauf an, welches Spiel man sieht. Weil es gibt so Abende, da kommt er ohne Probleme immer wieder zum Korb und da fallen die Layups auch rein. Das ist bei ihm nicht garantiert, weil es gibt auch Spiele, wo er einfach komplett konfus irgendwie einfache Layups verlegt und auch von draußen nichts trifft. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich die Stärke von RJ Barrett? Und es fällt mir immer noch nicht wirklich leicht, ihn zu beurteilen. Also was aus ihm wird und was er jetzt momentan ist, weil so da Thibs ihn natürlich auch in Grund und Boden reitet, sind die Counting-Stats irgendwie halt schon relativ hoch, aber es ist halt irgendwie gar keine Effizienz da. Und ich kann mir aber vorstellen, dass sich das irgendwie fängt. Also weil er hat halt dann schon diese Bewegung und er kommt gut zum Korb, er ist schwer davon fernzuhalten, ist defensiv schon jetzt jemand, der irgendwie zumindest auf einem relativ hohen Level Einsatz zeigt und halt auch hier gewisse körperliche Voraussetzungen hat, die einfach, glaube ich, schon eine Stärke sind. Das ist athletisch explosiv und was diese Quoten angeht, manches, denke ich mir, müsste auch von ihm einfach kommen und manches ist aber auch Teamkontext geschuldet. Also, dass er quasi so wenig Spacing bisher Zeit seiner Karriere um ihn herum hatte, dass Playmaking bei den Knicks einfach die ganze Zeit eine Schwachstelle ist. Das sind ja Sachen, die ihm jetzt nicht unbedingt helfen. Und ich habe aber, also das wäre jetzt auch noch so ein bisschen eine Wette auf Upside, dass er halt diesen Kontext aber irgendwann um ihn herum finden wird. Und ich glaube, er hat bisher viele Einzelteile, die ich positiv finde und konnte sie bisher noch nicht so richtig zusammenfügen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das im Laufe der Zeit noch passiert. Und dann ist das einer, wo ich irgendwie mit dem Nummer 6 Pick immer noch einverstanden bin. Ich finde auch sogar angesichts der Upside wäre es jetzt nicht vollkommen verwegen gewesen, wenn man ihn so, wie es halt die Knicks letztes Jahr gemacht haben, wirklich an 3 zieht. So, momentan ist er nicht der drittbeste Spieler dieses Jahrgangs, aber also vielleicht kommt er da irgendwann hin.
Ja, er zeigt halt irgendwie, also was du sagst, er zeigt irgendwie genügend Ansätze in unterschiedlichen Bereichen, dass man sich halt denkt, okay, wenn das irgendwann mal alles zusammenfindet, dann kann da noch was gehen. Und ich meine, ja, die Knicks Offense allgemein ist halt einfach schwierig zu spielen, gerade als Spieler, wenn du halt selber irgendwo noch so ein bisschen deine Sicherheit ja auch irgendwie suchst, ist ja auch so, also meine Inkonstanz ist ja auch so ein Zeichen mangelnder Sicherheit und irgendwo da dann seinen Platz zu finden, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich finde es bei ihm so ganz interessant, also wenn man so auf die Quoten schaut, auch wenn ich so mal seinen Freiwurf mir anschaue, er ist halt einfach, es ist halt alles so, der sein Körper ist so verdreht.
Ja.
Also das ist irgendwo, die Beine, ich meine, die Beine müssen ja nicht richtig sein, aber es ist halt irgendwie, es fühlt sich so an, als sei es so ein bisschen, als sei keine richtige Balance, durch dieses Verdrehen irgendwie Balance fehlen. Und das ist natürlich dann vielleicht auch wieder was, also rein meine Spekulation, was dann irgendwo Richtung Inkonstanz vielleicht führen kann, einfach weil der Wurf halt eben nicht, du hast jetzt nicht so diese klare Bewegung immer nach oben und dann den Ball loslassen und so, sondern du hast halt irgendwo so ein bisschen Spiel quasi in deiner Bewegung, in deiner Wurfbewegung. Keine Ahnung.
Es ist eine etwas unlogische Wurfbewegung. Ja. Und also das lässt einen auch so ein bisschen Angst haben, finde ich. Also weil man sich doch, also viel, wie er diesen Wurf nimmt, auch aus dem Spiel, aber auch von der Freiwurflinie, lässt halt irgendwie nicht darauf schließen, dass das so die effizientestmögliche Bewegung ist. Finde ich auch ganz interessant, weil ich finde, die von Julius Randle sieht ja ein bisschen ähnlich aus. Und da hast du halt zwei so Leute, die halt irgendwie einen ziemlich unkonventionellen Wurf haben. Vielleicht braucht er irgendwann da auch einfach mal einen richtigen Wurfdoktor. Aber also was ich zumindest positiv finde, ist, dass die Freiwurfquote nicht mehr so schäbig ist wie letzte Saison. Also wo es halt, glaube ich, irgendwie 65% war, sondern dass es sich langsam in die richtige Richtung entwickelt. Aber ich denke mir auch, an der Wurfbewegung könnte man wahrscheinlich noch sehr, sehr viel optimieren.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, der Rookie quasi, nicht der Sophomore, aber quickly, deine größten Albträume sind wahr geworden. Alfred Payton durfte weiter starten, auch mit Derrick Rose. Aber dann haben tatsächlich Quickly und Rose zusammengespielt.
Genau, also deswegen sind meine größten Albträume auch nicht wahr geworden. Also, der Albtraum war, dass er aus der Rotation fliegt. Ja, das ist ja offensichtlich erstmal nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie viel Zukunft der Bank Backcourt Quickly und Rose dann hat, aber also gerade weil ich mir nicht ganz sicher bin, inwieweit das auf Dauer defensiv funktioniert, aber es ist erstmal ein Versuch wert. Und also Thibs hat ja anscheinend auch gesagt, dass er könnte. Also dafür wäre es wahrscheinlich am besten, wenn Quickleys Wurf auch noch ein bisschen besser wird. Aber dann kann man es zumindest mal ausprobieren. Und ich glaube, wenn man sieht, wie wenig dynamisch die Offense der Knicks war, dann schadet es sicherlich nicht, da auch mal zwei solche Spieler dann vielleicht von der Bank zu bringen. Also mal gucken. Es ist auf jeden Fall erstmal nicht das Schlimmste passiert. Und das ist doch schon mal sehr gut.
Das ist sehr gut, genau. Es lässt sich solide an. Damit zurück zum Draft. Wir sind mittlerweile beim 8. Pick. Wer kommt da bei dir?
Ja, finde ich schwierig, weil, also, ich glaube, vor der Saison hätte ich gesagt, wahrscheinlich Brandon Clark. Und Brandon Clark gefällt mir aber in dieser Saison bisher nicht so gut, muss ich sagen. Und ist halt auch sauäut. Also, er ist, glaube ich, wirklich schon 25 oder so, was für einen Zweitjahresprofi doch eher ungewöhnlich ist. Ja. Und, also, ich halte ihn immer noch für einen guten Spieler, aber ich glaube, hier ist er eventuell ein bisschen zu hoch. Und dann ist es schwierig, weil es gibt jetzt noch ein paar echt gute Wings. Es gibt deinen Lieblingsspieler. Willst du einfach das Plädoyer kurz für deinen Lieblingsspieler halten? Und dann überlege ich es mir, ob ich ihn da nehme oder ob mir das zu hoch ist.
Für Kobe?
Ja. Oder hast du ihn da selber noch nicht?
Doch. Ich habe ihn da. Siehste. Und zwar, der Punkt ist, er ist sogar bei mir einen Platz gefallen. Krass, ne? Ja, das ist krass. Wenn man sich Kobe dieses Jahr anschaut, kommt es auch ein bisschen darauf an, welches Spiel man sieht. Die Konstanz ist noch nicht so da, aber was ich immer wieder sage bei Kobe White ist, dass ich glaube, mit dem, was er bis jetzt gezeigt hat, dass er da auf Dauer eine sehr, sehr gute Rolle in der Liga finden kann. Einfach weil er A, ein dynamischer Scorer ist, weil er B, eigentlich ein guter Schütze ist. Er hatte bis jetzt, glaube ich, was ihm so ein bisschen fehlt, er hatte bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, so richtig seinen Rhythmus zu finden. Also letztes Jahr brauchen wir nicht drüber reden, da war die Offense eher so semi gelungen, teamtechnisch. Und dieses Jahr ist er jetzt einfach in einer ganz, ganz neuen Rolle, die er so nicht gewöhnt ist. Also, dass er da irgendwo nicht von Anfang an irgendwie, klar, du hast ja irgendwie so ein Traumszenario, er findet auf einmal seine Rolle als Point Guard und Playmaker. Ich finde aber, dass er es dafür mitunter gar nicht schlecht macht. Er ist jetzt nicht meine Traumbesetzung als Point Guard, als sein Playmaker, als derjenige, der irgendwie die Offense anleitet. Ich weiß auch nicht, wie das auf Dauer ist. Ich glaube aber, dass du, und dabei bleibe ich, dass er alles mitbringt, um ein sehr, sehr, sehr wertvoller Bench-Scorer zu sein. Also quasi dein erster dynamischer Scorer von der Bank, der dir unter Umständen auch an der Seite von einem guten Playmaker Spacing plus einen soliden Wurf von draußen plus so ein bisschen Dynamik bringen kann. Und das sind für mich jetzt alles zusammen, sind das für mich Faktoren, die mich glauben lassen, dass er lange in der Liga bleiben kann, dass er auch eine gute Rolle finden kann und ich weiß halt, und auch halt eine Rolle finden kann, die sehr, sehr beliebt ist, weil dieses, ich meine, nicht, dass es Sixth Man of the Year wird, aber dieses Bench-Scoring, dynamisches Bench-Scoring ist ja sehr, 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 sehr gern genommen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt in der Rolle, die er jetzt innehat, ob das meine Traumrolle für ihn ist, will es aber auch noch überhaupt nicht irgendwie abschreiben, weil keine Ahnung, es hat gerade erst angefangen, ich sehe den Fit mit Levine nicht perfekt. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich möchte es, wie gesagt, es ist einfach nur noch, es ist für mich noch zu früh, um zu sagen, er kann das nicht. Darum geht es mir jetzt eher. Aber so, bei allem, was ich gesehen habe, kann ich, also so ein Spieler kann ich, finde ich, mir an 8 schon vorstellen. Also einen dynamischen Scorer, der eventuell Bandscoring bringt, der ein bisschen, der werfen kann, der auch mal hin und wieder ein bisschen Playmaking übernehmen kann mittlerweile. Deshalb.
Ja. Ocho. Ja, ich finde es irgendwie ganz spannend, weil gefühlt Bank-Scorer ist so, dass was man am leichtesten bekommt auf dem Markt, habe ich das Gefühl. Also das ist irgendwie so ein Spielertyp, der jetzt ja nicht unbedingt selten ist. Und also das heißt nicht, dass er deswegen wertvoll wird. Ja, schon. Also
wer...
Leute, die du einfach reinwirfst, die halt quasi so viele Makel im Spiel haben, um zu starten, aber die halt reinkommen können und dann mal schnell 10 Punkte machen können. Also das ist vielleicht auch nur mein Eindruck, aber ich finde, aber es
konstant,
gibt davon schon
relativ... Also wir reden ja seit Jahren über dieselben eigentlich, wenn es darum geht, so die dynamischen Benchscores sind ja eigentlich so, ich meine, Lou Williams mit schon über die Mitte 30 hinaus ist immer noch so die Benchmark der Benchscorer. Schön. Also ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, aber es ist für mich noch ein Unterschied zwischen Benchscorer, der schnell mal reinkommen kann, und Benchscorer, der dir auch noch so ein bisschen was, so der ein bisschen dessen Scoring noch ein bisschen mehr Substanz hat. Und ich sehe jetzt halt Kobe jetzt eher so in die Richtung.
Ja, das ist halt für mich irgendwie die größte Frage, weil bisher ist ja das Scoring auf jeden Fall seine Calling Card und er ist aber halt nicht effizient, also eigentlich von fast nirgendwo so richtig. Und also der Dreier aus der Ecke ist der einzige Bereich, in dem er eigentlich bisher überdurchschnittlich ist. So vor allem im Korbnähe ist er halt irgendwie ein sehr, sehr schlechter Finisher, zieht auch nicht viele Freiwürfe und so. Und also ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie das fertige Produkt ist, weil davon gehe ich überhaupt nicht aus bei so einem jungen Spieler. Meine Frage ist halt einfach nur, inwieweit er irgendwann wirklich ein effizienter Scorer sein wird, weil das wäre für mich mal die Grundvoraussetzung, um ihn hoch zu draften, wenn wir davon ausgehen, dass das quasi seine Rolle ist. Und momentan würde ich dir zustimmen. Wahrscheinlich ist das Beste für ihn so eine Rolle als dynamischer Scorer von der Bank. Und dann würde ich halt schon hoffen, dass er das irgendwie halt auf eine effizientere Art und Weise hinbekommt. Ja. Alles andere bin ich mir im Moment nicht sicher. Deswegen tendiere ich eigentlich dazu, hier noch wen anders zu nehmen. Aber ich finde es schwer, weil wir sind jetzt in dem Bereich, wo es schon ein paar mehr Marke gibt, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich persönlich schiebe es bei Kobe auch so ein bisschen auf die Rolle, die, glaube ich, halt zumindest Stand jetzt halt, also auch wenn man sich die Entwicklung anschaut, dieses komplizierte erste Jahr unter Boylan, in dem halt es komplett im Team nicht gepasst hat, in dem irgendwie jeder gefühlt Dinge machen musste, die jetzt nicht so richtig zu ihm gepasst haben, in dem es halt irgendwie so ein enges Korsett gab, in das jeder reingepresst wurde, in dem es auch wenig Anleitung gab, wie eine gute NBA-Offense irgendwie aussehen soll. Und jetzt eben diese große Rolle des Lead-Playmakers sozusagen, die, glaube ich, für ihn Stand jetzt zumindest noch zu groß ist. An dem mache ich so ein bisschen die mangelnde Effizienz und Konstanz fest. Das kann natürlich auch, da kann ich natürlich auch komplett in die falsche Richtung damit denken. Vielleicht ist es auch einfach so. Aber das ist für mich zumindest ein Erklärungsansatz, weil es dann eben auch wieder Spiele gibt, in denen es extrem gut aussieht. Und natürlich diese Ausschläge nach oben hat jeder. Und irgendwo spielt natürlich auch Hoffnung mit. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass so mit ein bisschen mehr Ruhe um ihn rum und mit ein bisschen mehr Ruhe in seiner Rolle auch die Effizienz kommen kann bei ihm.
Ja, also es ist vermutlich eine berechtigte Hoffnung. Ich weiß nicht. So, manche Sachen in seinem Spiel irritieren mich irgendwie immer so ein bisschen, aber ich glaube, das ist gerade bei so jungen Guards gehört auch ein bisschen dazu. Ja. Ne? Also und auch gerade die Ineffizienz, wenn die Leute nicht zufällig Ja Morant heißen, dann gehört es halt irgendwie häufig dazu. Oder natürlich Tyrese Halliburton. Aber gut, ich habe überlegt, ist das ein kompletter Reach, wenn man hier Keldon Johnson zieht?
Kein kompletter Reach, weil Keldon Johnson kommt bei mir auch relativ bald.
Also der Gedanke wäre halt, also ist auch dann, wenn man so ein bisschen schaut, was ist in der NBA momentan gefragt, was ist besonders wertvoll, und da ist irgendwie, alle Leute wollen immer switchable 3-and-D-Wings eigentlich am allerliebsten haben, und bisher ist er kein 3-Wing, also nicht wirklich, der Dreier ist halt nicht wirklich gut, aber er hat halt irgendwie relativ viele andere Komponenten im Spiel, die, glaube ich, sehr gefragt sind momentan, und deswegen, das war mein Gedanke. Ich bin mir aber wirklich, ich hätte eine feste Rangliste machen sollen, weil ich bin ein bisschen, gebe ich zu, etwas hin und her gerissen gerade die ganze Zeit. Ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich Lou Dort nehmen soll, weil ich ihn für den besten Verteidiger halte, den man kriegen kann. Und das immer wieder unterschätzt wird, dass das halt doch relativ wertvoll ist.
Ja.
Und sein Offensivspiel sich ja auch so ein bisschen macht, auch wenn er natürlich auch immer noch nicht effizient ist. Aber das sind jetzt so die Leute, über die ich hier nachdenke.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich sehe Lou Dort noch nicht. aber fast. Ich kann ja mal ganz kurz so meine, weil ich habe quasi White an 8, danach kommt bei mir Brandon Clark aufgrund des letzten Jahres, also du hast schon gesagt, dieses Jahr ist nicht so richtig geil, vielleicht auch fehlt so ein bisschen Jaren Jackson an der Seite und es ist dann auch wieder Rolle und so. Und dann hätte ich Calvin Johnson an 10 dann quasi. Und dann kämen bei mir an 11 Lou Dort. Das sind so, das dann zumindest, weil ich habe mir diese Rangliste gemacht, dann hätten wir mal dieses Cluster an Spielern.
Weil so habe ich es ursprünglich auch aufgeschrieben.
Ja, siehst du mal.
Schackst du mal.
Ja. Ja, brauchen wir da noch irgendwas zu denen? Oder haben wir damit alles zu den vielen gesagt?
Nein, ich finde, wir können noch kurz was zu ihnen sagen. Also zu White haben wir vermutlich genug gesagt.
Wahrscheinlich.
Doch bei Clark würde ich halt einfach auch sagen, dass das, was für mich so ein bisschen gegen ihn gesprochen hat, ist halt wirklich das Alter. Aber gleichzeitig ist er halt trotzdem deswegen ja noch kein wirklich alter Spieler, hat halt irgendwie eine ganz neue Rolle, weil er jetzt halt überwiegend startet, was letzte Saison noch nicht der Fall war, womit er sich auch überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Das gehört, glaube ich, dazu. Gleichzeitig irgendwie letzte Saison war halt diese krasse Effizienz. Also er hat ja einen Rookie-Rekord für die Wurfquote aufgelegt, sodass das war halt bei ihm sozusagen die Calling Card. Und auch jetzt gefällt mir eigentlich bei ihm sehr gut, dass er ziemlich genau weiß, von wo auf dem Feld er abschließen will und von wo nicht. Also seine man kann sich ja bei NBA.com und so solche Heatmaps anzeigen. Und das ist halt bei ihm quasi alles an der Grundlinie. Er nimmt Dreier nur aus der Ecke. Er ist halt so kurze Mitteldistanz und so für Floater. Das ist ja sowieso so ein bisschen sein Lieblingswurf. Und sonst halt alles irgendwie in Korbnähe. Und da sind die Zahlen ein bisschen zurückgegangen. Aber er bewegt sich eigentlich genau in den Bereichen, die er mag und die er gut findet. Und ist halt irgendwie einfach ein intelligenter Typ auch, also glaube ich, so spielintelligent, und von daher finde ich das auch immer noch okay, ihn hochzupicken, weil auch wenn die Zahlen im Moment nicht so gut sind, aber den Spieler an sich finde ich sehr wertvoll und gut, definitiv.
Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen.
Na gut.
Ich würde aber jetzt vielleicht, weil du hast ja vorhin, du hast ja vorher gesagt, du rechnest mit diversen Auszeiten, und
ja.
Ich habe jetzt eigentlich den genauen Spot für die Auszeit verpasst, aber ich nehme sie jetzt.
Okay, Moment. 2 Minuten oder eine kurze?
Ja, 2 Minuten. Es soll auch ein Dialog werden.
Ach so. Okay. Das heißt,
ausnahmsweise mal.
Ich kann mich jetzt nicht wieder an meine Steuererklärung setzen.
Nein, die muss doch kurz warten.
Okay, gut. Dann auf geht's.
Okay, also ich meine, zuerst muss ich natürlich sagen, Chicago Bulls letzte Nacht erstmal Franchise-Record aufgestellt, 25 Dreier. Zach LaVine, Season High. Kobe White auch 30 Punkte und dazu ich glaube, Season High in Assists war es auch. Also es lief offensiv. Gleichzeitig glaube ich, Lonzo Ball wollte noch ein bisschen vorspielen in Chicago, hat auch einiges auf die Platte gebracht. Es gab ja jetzt in den letzten Tagen das Gerücht, dass die Bulls sehr, sehr darum bemüht seien, Lonzo Ball zu holen. Und unter anderem, du hast ja vorher schon gesagt, so wie Ball momentan spielt, weiß man nicht, ob die Pelicans ihn noch abgeben wollen, aber das Gerücht gab's. Und irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, also auch jetzt mit Blick auf Kobe Whites Rolle, irgendwie wäre es schon ganz, also ich bilde mir mal ein, dass Lonzo Ball als erster Point Guard der Bulls eigentlich ganz geil sein müsste. Nicht perfekt, also weil, du hast ja weiter das Ding so, er kommt irgendwie nicht richtig Richtung Zone, er schließt nicht richtig gut am Ring ab, er zieht nicht viele Freiwürfe, aber irgendwie so ein bisschen als ich denke mir mal so, er könnte die Offense noch so ein bisschen mehr ausbalancieren, zudem auch so ein bisschen mehr Defense neben LaVine liefern. Und jetzt, in diesem Moment, sollte der Dialog einsetzen. Wie siehst du das?
Ich finde den Fit auch ganz interessant. Also auch gerade, weil Lonzo ist ja keiner, der mit Ball in der Hand wirklich viel kreieren kann, der aber halt sehr gut darin ist, den Ball schnell zu machen. Also der ihn halt schnell weitergibt, sich dann irgendwie versucht selbst zu bewegen und so. Und das ist, glaube ich, neben LaVine wahrscheinlich nicht so schlecht, weil LaVine ist ja jetzt jemand, der das schon gewohnt ist, viel den Ball in der Hand zu halten. Und also vielleicht balanciert sich das so ein bisschen aus. Er ist ein wesentlich besserer Verteidiger natürlich als White und auch als LaVine, meiner Meinung nach. Das, also wenn man halt dann sagen würde, man hätte jetzt diesen Dreier-Backcourt und White kommt von der Bank, fände ich schon auch ganz, ganz interessant vom Fit her. Also bei Ball ist halt echt immer so auch, wir haben es jetzt ja schon bei einigen gesagt, aber so die Frage, an welchem Tag man ihn sieht, weil er manchmal passt halt und manchmal nicht. Aber was würden denn die Bulls für ihn abgeben? Oder wie überhaupt sein Preis momentan ist?
Ich glaube, die Frage ist halt am Ende, also der Preis steigt natürlich momentan, also weil die letzten Spiele allgemein schon irgendwie besser sind. Und die Pelicans brauchen Wings. Da bist du dann halt wieder, gut, der Mann ist momentan mal wieder verletzt bei Otto Porter, da ist dann wieder vertraglich natürlich die Frage, wie die ganze Geschichte aussieht und natürlich gleichzeitig halt auch die Verletzten-Misere.
so wie die Pelicans das schon mit Steven Adams gemacht haben, müssten sie den ja holen und ihm dann irgendwie gleich noch einen Anschluss Dreijahresvertrag über 60 Millionen oder so geben, einfach um sich treu zu bleiben.
Ich meine, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal so Spekulationen gehört, ob sie halt, weil natürlich das Frustlevel in Chicago sehr, sehr hoch ist, dass sowohl Markkanen als auch Carter jetzt schon wieder raus sind, ob halt nicht Markkanen eventuell eine Option wäre, wobei du da natürlich wieder aus Pelicans Sicht fragen musst, wie genau du verteidigst. Also ich meine, offensiv würde Markkanen, glaube ich, gar nicht so schlecht zu Zion passen.
Vielleicht, ja.
Aber defensiv halt so. Halt. Aber ja, schwierig.
Ach, übrigens ganz kurz, wo wir schon bei den Pelicans sind. Wir haben natürlich übrigens die Auszeit längst überschritten.
Ja, ja.
Jackson Hayes, den haben wir auch nur erwähnt, also beziehungsweise den hast du auch nur vorhin erwähnt, als wir die Lottery vorgelesen haben. Ja. Auf den kommen wir eher nicht sprechen, weil der Pick war damals irgendwie ein bisschen verwirrend, sodass sie einen Center genommen haben, der nicht werfen kann, um ihn irgendwie mit Zion zu kombinieren. Und das ist jetzt mittlerweile nicht weniger verwirrend und halt auch gerade diese Entscheidung pro Adams und der neue Vertrag pro Adams hat halt auch irgendwie angedeutet, dass sie das selbst auch ein bisschen anders sehen. Also es ist natürlich ein anderes Front Office jetzt, aber
ja,
war nicht der glücklichste Pick.
Nee, es war nicht der glücklichste Pick und er kommt bei mir auch nicht mehr vor. Ja, aber was würdest du denn jetzt ganz kurz vielleicht noch, weil wir beim Pelicans sind, was würdest du denn aus Pelicans Sicht wollen von den Bulls für Ball?
Schwierig. Also ich finde eigentlich das, was sie wirklich brauchen, bin ich mir nicht sicher, ob die Bulls das haben. So bei vielen anderen Teams hätte ich gedacht, Thaddeus Young ist vielleicht jemand, wegen dem man anfragt, aber Thaddeus Young passt ja positional jetzt auch überhaupt gar nicht bei den Pelicans rein. Also ist ja im Prinzip auch so eine Art Tweener-Big, wie es ja Zion auch ist. So die in Kombination weiß ich nicht, wie gut das passt. Also er kann natürlich mittlerweile werfen, so deswegen ist es vielleicht auch nicht unmöglich, aber es wäre jetzt glaube ich nicht das, was sie anvisieren.
Aber dieses, also das ist halt der Punkt. Ich meine, letztes Jahr sollte er viel werfen und das war auch okay, aber was in der momentanen Wertfirma ist, ist eigentlich so ein bisschen sein Spiel so in der Zone. Also sowohl da halt kurze Hookshots als auch so ein bisschen Passing, so aus dem Low Post oder vom Elbow. Also von daher ist so dieses Werfen ist auch eher eine Theorie, finde ich, bei Young. Also einfach weil es zu seinem Spiel besser passt, so wie er jetzt spielt momentan.
Und ich würde halt auch eigentlich behaupten, dass das absolut nicht der Gegenwert für Lonzo sein könnte. Also ich sehe bei Lonzo schon auch immer noch eine gewisse Upside, auch wenn er ein frustrierender Spieler ist, dass man da nicht einfach für einen abgehalfterten Veteran wie Thaddeus Young, was jetzt ein bisschen übertrieben ist, weil es ist natürlich kein schlechter Spieler.
Gute Saison.
Also er ist wirklich, definitiv. Also aber er ist trotzdem abgehalfterter Veteran. Ne? Und dafür einen vor nicht allzu langer Zeit Nummer 2 Pick abzugeben, der im Moment gut spielt, sehe ich halt einfach keine Not für. Meiner Meinung nach müsste man was Besseres anbieten als das, was die Bulls momentan anbieten können.
Ich tue mich
wenn
auch
ein bisschen schwer. Wenn man da jetzt nicht irgendwie an Carter oder Levine rangeht oder so, aber das wird man ja nicht tun, weil das wäre dann auch wieder übertrieben.
Ja, genau. Also ich bin gespannt. In Arturas and Mark we trust.
Irgendwas fühlt sich das für dich an? Okay, wir machen jetzt mal weiter.
Ja, ich würde auch sagen, aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Einfach, weißt du, so.
Ja. Gut, okay, wir wollten noch was zu Keldon Johnson und Lou Dort sagen. Also was mir bei Keldon Johnson irgendwie sehr gut gefällt, ist, dass er irgendwie mit so einer gewissen Wut im Bauch spielt. Also das hat fast schon so ein bisschen eine Westbrook-Komponente, nur dass er nicht die ganze Zeit den Ball hat und damit wilde Dinge anstellt. So, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber die Spurs sind ja ansonsten überwiegend, kommen sie mir meistens vor wie eine relativ nette Truppe und eine sehr gechillte Truppe. Und er stößt da irgendwie so ein bisschen heraus, weil er halt irgendwie nach jeder zweiten Aktion irgendwie brüllt und, keine Ahnung, so ein bisschen histrionisch quasi spielt.
Ja.
Finde ich ganz cool. Und ansonsten ist er natürlich, also bringt halt einfach irgendwie so eine gewisse Bulligkeit, die wertvoll ist. Also weshalb er auch, obwohl er nur 1,96 groß ist, irgendwie ein bisschen größere und schwerere Gegenspieler verteidigen kann. Ist jetzt, also ich glaube, das, was bei ihm halt noch kommen muss, ist der Wurf. Aber die Spurs haben bekanntermaßen auch den besten Wurf-Doktor der Liga mit Chip England. Und ich glaube, das ist die Hoffnung. Und dann, wenn halt diese Komponente dazukommt, dann ist er halt mindestens ein wertvoller 3&D-Spieler und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, durch diese Explosivität traue ich ihm da vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu, als es bisher wirklich gerechtfertigt wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass er eben wirklich ein sehr guter Spieler wird. Und deswegen kann man ihn hochsehen. Man kann, finde ich, auch so gerade in Sachen Upside und was passt wirklich in die heutige NBA, was ist wirklich wertvoll, sogar dafür argumentieren, ihn über Clark oder auch White zu sehen. Aber jetzt für den Moment kann man ihn da einsortieren.
Finde ich auch. Er hat einfach so ein bisschen so einen Nachdruck in seinem Spiel. Also so, das fand ich auch, also ich gucke jetzt nicht mega viel Spurs-Spiele, aber wenn ich ihn sehe, also er sticht irgendwie so ein bisschen raus, wie du sagst. Also einfach dadurch, dass er halt diese Energie hat und so dieses, mir ist alles wurscht. Und das ist eigentlich, er ist auf jeden Fall ganz, aber er untermauert es halt auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie, es wirkt jetzt nicht komplett unkontrolliert, was er tut. Also es ist so, genau, es hat erfüllt irgendwie so Sinn und Zweck. Ja, und bei Dort, also ich meine, im Endeffekt, du hast halt, es hat sich in den Playoffs, letztes Jahr ging es so ein bisschen los, dass er da halt sowohl defensiv irgendwie schon einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und dann ja auch in, was war es, Spiel 7 gegen die Rockets?
Gegen Houston,
genau, da er irgendwie komplett heiß gelaufen ist und jetzt irgendwie so ein bisschen hat er jetzt auch seine Offense rüber gerettet und verteidigen kann er weiterhin und von daher, also es ist so eigentlich auch ein Spieler, den du halt einfach haben willst. Also klingt immer so ein bisschen abgedroschen und banal, aber es ist halt so dieses Skillset, das er momentan vereint, auf jeden Fall ist halt was, Ceiling ist jetzt vielleicht nicht grenzenlos, aber muss es ja im Endeffekt auch nicht sein. Also es ist ja auch, man muss ja nicht immer diesen Perfektionsmarsch anlegen, aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Rollenspieler einfach und den du dann halt und verlässlich halt bis jetzt auch irgendwo. Und in der Lottery ist das eine gute Geschichte. Ja, sehr bayerisch heute unterwegs, tut mir leid.
Ja. Und Ceiling ist ja auch was man von beiden Seiten sehen kann, weil defensiv ist sein Ceiling wahrscheinlich All-NBA First Team. Und das ist halt schon.
Okay, ja, ist ein Punkt, ja.
Das ist halt
sehr hoch, also man, aber.
Wie meinst du?
Also es ist ein krass, also ich meine, All-NBA First Team ist sehr, sehr hoch. Also es ist ein ist
ja, krass. Also All-Defensive First Team, ne? Aber
Klar.
Also ich glaube, ich habe mich gerade auch versprochen. Aber,
aber du hast recht.
Ich halte das schon für möglich, dass er da hinkommt, weil es gibt, glaube ich, relativ wenige Verteidiger auf dem Flügel, die so eklig sind wie er. Mhm. Und halt irgendwie diese langen Arme ist sehr diszipliniert vor allem auch. Also so aggressiv wie er verteidigt, könnte man auch vermuten, dass er halt ständig in Foul Trouble ist. Aber das kommt eigentlich nicht vor. Und ich glaube, dass auch wenn man so auf so Draft-Geschichten schaut, dann unterschätzt man das ja einfach relativ oft, weil man immer denkt, so wer hat die Star-Upside, wer wird irgendwie der beste Scorer und so. Und also es ist auch nicht falsch, weil grundsätzlich ist ja einfach, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit wahrscheinlich in der NBA ist, dass man sich am Ende von Spielen irgendwie Würfe erarbeiten kann. Und das ist halt was er jetzt natürlich nicht hat. Aber es gibt halt auch noch diese andere Variante. Und er gehört, glaube ich, in diesem Draft auf jeden Fall zu den Spielern, die am besten dafür geeignet sind, diese schweren Würfe am Ende zu verhindern. Und das ist halt einfach auch brutal wertvoll. Und
absolut.
Ja, deswegen, ich hoffe, dass er halt den Wurf wieder ein bisschen findet, weil er war Anfang der Saison eigentlich ziemlich on fire und es hat sich dann jetzt mittlerweile doch wieder auf einem nicht ganz so hohen Niveau eingependelt. Also aktuell sind es 33%. Im Idealfall sind wir da irgendwann bei 38% und so, aber dann ist es halt einfach ein sauguter Rollenspieler. Und das, also hast du schon gesagt, so gegen Ende der Lottery hin ist das was man, glaube ich, sehr, sehr gerne nimmt.
Absolut.
Für jemanden, der ungedraftet war, was irgendwie auch einfach abgefahren ist.
Ja, manche Sachen siehst du, glaube ich, auch. Also es ist halt, klar, sitzt da oft sehr, sehr viel Expertise, aber es ist halt, irgendwo ist es halt immer ein Gamble. Also und irgendwo, es beruht immer auf persönlichen Eindrücken. Klar, ziehst du irgendwelche Statistiken zurate, aber dein Fokus liegt auf der einen Seite und die andere verpasst du, egal. Wer kommt an 12 bei dir? Da sind wir mittlerweile.
Ich habe da PJ Washington stehen.
Ich auch. Oh, Wahnsinn.
Das ist wirklich abgefahren.
Hätte ich jetzt aber auch nicht unbedingt gedacht, tatsächlich. Also.
Ja, ich mag ihn. Also ich fand ihn letzte Saison irgendwie auch schon, wenn ich ihn gesehen habe, immer ein Lichtblick bei den Hornets, wo ich sonst, abgesehen von Devontae Graham, relativ wenig als Lichtblick betrachtet habe. Aktuell habe ich das Gefühl, er muss seine Rolle auch noch ein bisschen wiederfinden. Also einfach, weil sein Wurf bei Weitem nicht so stabil fällt wie letzte Saison. Er hat jetzt auch gerade, also wir reden zu einem guten Zeitpunkt, weil er hat die letzten 6 Spiele in Folge jeweils einstellig gescored. Das ist jetzt nicht unbedingt der Klassiker bei ihm. Aber trotzdem, er ist eigentlich ein guter Schütze, ist auch ein solider Shotblocker, obwohl er ja nicht groß ist. Mhm. Hat damit irgendwie ein relativ wertvolles Skillset. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn sich bei den Also, dass er sich vielleicht auch ein bisschen an die neuen Umstände bei den Hornets so gewöhnen musste, aber eigentlich ist das schon jemand, der, glaube ich, über lange Zeit in der NBA irgendwie eine wertvolle Rolle spielen kann. Einfach weil so diese Kombination aus ein recht solider Verteidiger und ein guter Schütze, jemand, den du halt Power Forward spielen lassen kannst. Und ich glaube, also die Hornets haben ja teilweise auch großen Erfolg damit, ihn Center spielen zu lassen mit seinem, ich glaube, 2,1 Meter ist er groß. Das ist einfach was Wertvolles, was ihn, glaube ich, über lange Jahre auch in der Liga halten wird. Ist jetzt kein Star, aber halt auch einfach so Typ guter Rollenspieler.
Ja, so Richtung PJ Tucker dann vielleicht irgendwie.
Ja, vielleicht. Nur, also ich glaube, er hat offensiv, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Tools als Tucker. Ist dafür vielleicht, ist jetzt nicht ganz so ein aggressiver Verteidiger, aber so, also einfach so der Typ nimmt dir nicht viel von der Offense, trägt eher was dazu bei. Deshalb defensiv macht er einen soliden Job.
Ja, ich fand auch den Punkt, dass du gesagt hast, er muss sich da vielleicht noch so ein bisschen, also, oder findet sich so ein bisschen ein jetzt in die Hornets Offense. Also, ich meine, die Hornets sehen ja ganz anders aus als letztes Jahr. Und irgendwo da, ich habe jetzt gegen die Grizzlies mal reingeschaut, da war halt irgendwie relativ wenig involviert, weil jetzt natürlich irgendwie Hayward ist jetzt da und LaMelo ist da und da sind natürlich ganz andere jetzt irgendwie quasi vor ihm und da ist es wahrscheinlich auch, also er nimmt ja auch weniger Würfe als letztes Jahr. Und das ist wahrscheinlich auch einfach irgendwie schwierig, gerade als Rollenspieler, der jetzt ja sowieso nicht, bei dem es ja sowieso nicht vorgesehen ist, dass er jetzt irgendwie einen großen Teil der Offense schultert, dann irgendwie seine Rolle zu finden im zweiten Jahr, weil du halt, ja, oder auch deinen Rhythmus dann irgendwo zu finden. Also weil du halt erstmal gucken musst, okay, was sind denn jetzt zum Beispiel meine Spots jetzt? Letztes Jahr war es so, wie finde ich meinen Rhythmus während des Spiels? Und dann, aber ich finde auch, also diese Kombination aus Defense und zumindest einem gewissen Potenzial offensiv, so ein bisschen halt wie dort, also passt halt, so ein Spielertyp ist halt an der Stelle gern genommen.
Dann stimmen wir da überein und dann gucken wir doch mal, wie ist denn mit 13? Wen hast du da stehen?
Da habe ich Cam Johnson stehen.
Hatte ich auch. Habe ich im letzten Moment geändert.
Und hast jetzt?
Ich überlege gerade, ob ich einen Trommelwirbel machen soll. Also es ist der jüngste Spieler im Jahrgang, der auch jetzt gerade erst 20 geworden ist. Und für unsere vor allem für deine absolute Lieblingsfranchise spielt. Weißt du es?
Ich stehe jetzt auf dem Schlauch.
Talen Horton Tucker.
Schau mal, ja. Siehst du, also ich denke nicht mal mehr an die Lakers. So weit ist es nämlich schon gekommen.
Ja, also ich würde auch behaupten, dass das jetzt für den Moment eigentlich ein ziemlicher Reach ist. Aber ich wollte ihn einfach mal reinbringen. Nee, also ich finde, das, was ich von ihm sehe, gefällt mir eigentlich fast immer gut. Also hat irgendwie einen sehr, sehr starken Motor, hat auch so diese, also ein ziemlich bulliger Körper, obwohl er jetzt nicht riesig ist, hat lange Arme. Und ich kann mir halt vorstellen, er hat ja bei den Lakers eine sehr, sehr geringe offensive Rolle. Was dem geschuldet ist, dass sie natürlich einfach andere Optionen haben. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt, wenn er irgendwann eine etwas größere Rolle in der Offense einnimmt, einfach noch ein bisschen mehr Upside mitbringt, als jetzt vielleicht ein paar andere Leute, die aktuell schon eine viel größere Rolle haben. Also wir haben ja so die Namen, die noch auf dem Board sind. Da ist es ja zum Beispiel mit Rui Hachimura auch noch, der Nummer 9 Pick ist da dabei. Ja. Der letztjährige Zweite beim Rookie of the Year, der Dritte beim Rookie of the Year Award, den haben wir auch noch nicht genannt. Ich weiß nicht, ob das bei dir wie bei mir auch an persönlicher Antipathie liegt oder an sportlichen Gründen, aber also Kendrick Nunn haben wir auch noch nicht genannt. Aber also ich finde Horton Tucker einfach interessant und ich glaube, es ist gemessen an dem, was bisher gezeigt wurde, ist er jetzt, wäre jetzt nicht zwingend den man an 13 ziehen müsste, aber ich glaube, das ist einfach jemand, der gerade im Vergleich zu Johnson und Nunn, die schon viel, viel älter sind als er, glaube ich, noch sein Skillset noch um ein ganzes Stück erweitern kann. Deswegen hätte ich ihn jetzt einfach mal so quasi als leichten Risiko-Upside-Pick genommen.
Ja, also kann ich nachvollziehen. Also ich bin mit Johnson halt eher so die in Anführungszeichen sichere Variante gegangen. Also Johnson ist ja auch schon ein bisschen älter und ist jetzt auch nicht optimal in die Saison gestartet. Also der Wurf fällt nicht ganz. Also ich meine, er ist ja primär sozusagen als Floor-Stretcher dabei. Der Wurf fällt jetzt auch noch nicht so gut wie letztes Jahr. Also letztes Jahr irgendwie knapp 40%. Jetzt dieses Jahr sind es 36,6 von draußen. Aber auch da ist es halt, ich meine, ich glaube, die Suns sind immer noch so ein bisschen auch auf der finalen Identitäts- und Rotationssuche. Und da ist es halt, ich meine, teilweise ist er dann also in die Starting Five gerückt für Crowder. Es wiederholt sich so ein bisschen, aber es ist meiner Meinung nach halt auch immer so ein bisschen Sachen dann für Sophomores im zweiten Jahr. Du bist irgendwie, also wenn sich deine Rolle verschiebt und dann noch oder vielleicht sogar regelmäßiger verschiebt oder die Szenerie um dich rum verändert sich, ich glaube, dann ist es halt einfach, dann kann ich das verzeihen, wenn es dann so ein bisschen hakt teilweise. Und ich glaube, bei Johnson einfach, da ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger, bei den anderen, die wir jetzt vorher genannt haben, war mehr mehr D als 3 und bei ihm ist mehr 3 als D, aber es ist halt trotzdem auch so ein verlässlicher Schütze, der noch eine gewisse Länge mitbringt, auch, also ist für mich auch ein solider Pick jetzt irgendwie an 13.
Finde ich auch, und ich finde ihn defensiv auch viel besser, als ich letztes Jahr so vermutet habe. Vielleicht habe ich auch einfach die richtigen Spiele von ihm gesehen, aber ich finde, das ist schon jemand, der irgendwie seine Rolle da meistens ziemlich solide ausfüllt und der auch
teilweise als Kabinenverteidiger.
Ja, genau. Ja. Und das zeigt sich auch dadurch, dass die Defense der Suns in seinen Minuten viel, viel besser ist, was natürlich auch damit zu tun hat, dass er, glaube ich, wahrscheinlich relativ viel Zeit mit den Startern verbringt und sie da einfach auch ein gutes Lineup haben, aber das ist ja auch einfach wichtig, dass dir so jemand dann nicht schadet defensiv. Ja. Und ich glaube, den Punkt hat er erreicht. Deswegen, also ich hätte ihn jetzt auch halt an 14 gehabt.
Okay.
Deswegen bin ich da überhaupt nicht dagegen. Aber dann sag mir du jetzt mal noch deinen finalen Pick, weil es war ja sicherlich nicht Talen Horton-Tucker.
Es war nicht Talen Horton-Tucker, es war Rui Hachimura.
Ja.
Also einfach eine gewisse Scoring-Kompetenz, die natürlich jetzt vielleicht in der heutigen NBA nicht mehr ganz so gern gesehen ist, beziehungsweise, oder die halt nicht mehr, also weil halt einfach der viel Mitteldistanz dabei ist, aber wenn du die Mitteldistanz halt irgendwie zur Kunst erhebst, dann ist das halt irgendwie auch ein relativ solides Ding. Ich glaube, er kann dir halt durch seine körperlichen Voraussetzungen, wenn er denn fit ist, also ich meine, Verletzungen sind auch so ein bisschen ein Thema, kann er dir, glaube ich, schon relativ viel Scoring liefern in einem gescheiten Setup. Bei den Wizards ist es halt einfach so ein bisschen, auch durch die ganzen Verletzungen, ein bisschen hakelig und halt läuft es nicht so, aber ich glaube halt, denn er ist jetzt natürlich kein Michael Porter, aber er ist trotzdem ein sehr, sehr potenter Scorer, der, glaube ich, in der richtigen Umgebung auch durchaus ein sehr produktiver Scorer sein kann. Auch mit einem gewissen Volumen. Deshalb.
So. Ja, ich finde ihn echt schwer einzuschätzen, einfach weil die Voraussetzungen bei den Wizards einfach sehr komisch sind und sie einfach auch ein komisches Team sind. Also letzte Saison waren sie ja offensiv teilweise sogar sehr gut, was aber dann irgendwie auch mehr an Beal und Bertans gelegen hat. Diese Saison hat sich halt wieder alles irgendwie komplett verändert bei ihnen. Und bei ihm, also diese Mitteldistanz-Affinität, das finde ich an sich okay, aber er sollte anfangen, da dann auch irgendwie einigermaßen solide zu treffen, weil das tut er halt einfach nicht. Ja. Also er trifft irgendwie 38% aus der Mitteldistanz und nimmt aber auch irgendwie 40% seiner Würfe aus der Mitteldistanz. Also die Frequenz ist sehr hoch, die Genauigkeit ist nicht sehr hoch und das da muss man halt einfach schauen, dass man diese Wurfauswahl und die Effizienz irgendwie mit der Zeit ein bisschen optimiert. Aber ich würde halt auch sagen, also bei mir ist er jetzt ganz knapp rausgefallen, aber ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem noch lieber als die meisten, die dann noch so zur Verfügung stehen. Ja. Deswegen finde ich es auch okay, ihn da zu nehmen. Also er ist, finde ich, noch sehr weit davon entfernt, ein fertiges Produkt zu sein.
Absolut, ja.
Noch viel mehr noch als bei einigen anderen, die wir jetzt hier genannt haben, so in der Rollenspieler-Kategorie. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich aus ihm machen soll, aber das ist so Ende der Lottery oder dann bei mir wäre er an 16, glaube ich, gewesen. Mhm. Ist das vielleicht auch okay?
Ja, so gewisse, also man, eine gewisse Upside ist halt, oder ein gewisses Potenzial, eine gewisse Hoffnung ist halt irgendwie noch da. Also, und dann, ja, finde ich, kann man so nehmen. Ist denn bei dir noch irgendwie jemand knapp rausgefallen oder wer klopft denn quasi noch an die Lottery bei dir?
Kendrick Nunn, tatsächlich. Mhm. Also, ja. Der halt, ich glaube, er ist schon 26, deswegen ist das, kann man ihn da insofern auch ein bisschen abstrafen, er ist 25,5 laut Cleaning the Glass, finde ich immer geil, wenn man da noch
schon aufgerundet
diese Werte, ne? Ja, genau.
Also von daher.
Aber, also Nunn ist so einer, da frage ich mich halt sehr, was Kontext ist und was tatsächlich sein Skillset ist. Vor letzter Saison hat er irgendwie alle überrascht und gleichzeitig hat er auch eine, sage ich mal, relativ dankbare Rolle gehabt, in der er nominell der Point Guard war, aber fast gar keine Point Guard Pflichten hatte bei den Heat, weil einfach so viel über andere lief und er konnte seine große Stärke, was halt der Wurf ist, konnte er irgendwie gewinnbringend einsetzen und gemessen an dem, was irgendwie von ihm erwartet wurde, was sehr wenig war, hat er da halt alles übertroffen und dann als es dann Richtung Playoffs ging, ist er aber sehr schnell fast komplett aus der Rotation gefallen und wurde dann irgendwie auch erst wieder so ein bisschen reaktiviert, als halt Dragic raus war und sie irgendwas brauchten, also irgendwelche Spieler brauchten und irgendwie einen Hoffnungsschimmer. Und das fand ich schon ziemlich krass, weil er halt, also er ist ja letztendlich aufgrund dieser Counting Stars halt so hoch gekommen. Und das, was man jetzt hat, er hat einen guten Wurf. Ne? Darauf können wir uns einigen. Das ist auch eine wertvolle Fähigkeit. Und ich bin mir einfach nicht so ganz sicher, was da sonst noch so alles ist und was ihn jetzt irgendwie auch dauerhaft quasi zu einem wertvollen Spieler macht. Oder einfach zu jemandem, den man, der vielleicht dann mehr so eine Journeyman-Karriere haben wird.
Ja, es finde ich auch schwierig einzuschätzen. Also gerade, weil auch der Absturz letztes Jahr halt irgendwie so rapide war dann in den Playoffs. Also das, wie du sagst, dass er halt einfach so schnell aus der Rotation gefallen ist und dann weiß man jetzt nicht genau, was man daraus macht. Und jetzt eben haben wir ja bei Hero auch gesagt, die Heats sind jetzt irgendwie schwer einzuschätzen und dann muss man mal sehen. Aber auf jeden Fall, ich meine, er hat auch ein gewisses Potenzial halt eben schon gezeigt und dadurch, ja, passt jetzt halt vielleicht, ist der letzte Eindruck nicht mehr ganz so gut und aber trotzdem ist er halt irgendwo, nehme ich ihn da auch mit in die Nähe.
Und ich meine, in dieser Saison sind aber sogar seine Effective Field Goal Percentage ist deutlich besser als letzte Saison. Also die war bei 52%, jetzt ist sie bei 57%. Also manchmal täuscht sicherlich auch, glaube ich, der Eindruck.
Ja,
also, weil wenn ich habe jetzt auch dann teilweise sehr unterschiedliche Spiele von den Heat in dieser Saison gesehen. Manchmal hat man das Gefühl, er spielt eigentlich kaum noch eine Rolle und manchmal trifft er halt einfach 4 Dreier und dann leistet er halt schon irgendwie seinen Beitrag. Ja. Aber ja, für den Moment würde ich deswegen sagen, fällt er da knapp raus und es ist halt auch, er ist einfach ein bisschen älter als die anderen. Ansonsten waren jetzt Namen, die ich da noch mir aufgeschrieben habe, Naz Reid, der eine überraschend gute, produktive Saison spielt, Nikhil Alexander Walker, der einfach, glaube ich, so ein gewisses Scoring-Potenzial besitzt. Bin ich mal gespannt, ob wenn die Pelicans wirklich ihren Backcourt jetzt ein bisschen ausdünnen werden, ob er dann einfach eine größere Rolle einnimmt und dann vielleicht auch sowas wie Effizienz auf Dauer mal findet. Aber
sehr gut, ja.
Er hat irgendwie so ein gewisses Talent, was ich schon ganz interessant finde. Mhm. Deswegen wollte ich ihn da zumindest noch erwähnen. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Fällt dir noch jemand ein, der noch zwingend einen Shoutout verdient hat?
Schau da nicht. Ich bin bei Thibault bin ich immer noch so ein bisschen, also es ist zwar offensiv echt nicht cool, aber er hat halt auch, defensiv ist es halt teilweise schon so gut, dass ich mir immer denke, so die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es zumindest, dass es offensiv kein Minusspieler ist, sagen wir es mal so. Also, dass man das irgendwie hinkriegt. Und das wäre jetzt noch einer, Reddish, sehr inkonstant, sieht, der lässt halt auch immer so ein bisschen bei mir so gerade so aufblitzen, dass ich mir denke, vielleicht geht noch was. Und dann ist es halt dann doch wieder. Und dann ist es doch wieder über längere Zeit nicht so gut. Und mal schauen, wie es halt jetzt ohne Hunter ist. Vielleicht ist da irgendwie so ein bisschen die Gelegenheit für ihn, so ein bisschen Sicherheit auch zu kriegen. Was ich gelesen habe, ist das auch einfach so ein bisschen so ein Punkt. Ich glaube, Lloyd Pierce hat auch schon mal gesagt, also, dass das Spiel für ihn einfach langsamer werden sollte. So, dass das einfach, vielleicht gibt es da jetzt irgendwie Möglichkeiten. Aber sonst hätte ich jetzt auch, das wäre es jetzt so gewesen bei mir auch.
Dann erwähne ich noch Eric Paschal. Irgendwie letzte Saison halt auch dem geschuldet, dass die Warriors kaum Spieler hatten, eine etwas größere Rolle hatte als aktuell, aber man kann ihn erwähnen.
Auf jeden Fall.
Grant Williams, einfach weil ich ihn liebe. Ein super Typ. Also auch eine geile Persönlichkeit. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wo er als Spieler hinkommen wird oder ob das jetzt einfach die Version ist. So, er war am College irgendwie ein überragender Passer und das hat sich irgendwie noch nicht so richtig auf die NBA übertragen. Das fände ich cool, wenn das irgendwann noch passiert. Trifft dafür in dieser Saison irgendwie 45% seiner Dreier, weil warum nicht? Und dann Darius Bazley kann man auch noch erwähnen, der aber irgendwie an seiner Effizienz einfach zwingend ein bisschen schrauben muss, aber der halt zumindest so diese Athletik-Komponente auch noch bringt, die jetzt auch nicht gerade wertlos ist.
Auf jeden Fall.
Gut. Ich glaube, damit habe ich's.
So. Müsste es eigentlich, ich höre es auch. Nee, ich habe jetzt eigentlich auch niemanden mehr. Bin gespannt, was aus Bol Bol noch wird. Aber das ist natürlich so ein.
Stimmt.
Ein Punkt noch. Aber.
Und Taco.
Stimmt.
Ich vergesse das immer, dass der ja auch noch Teil dieses Jahrgangs war.
Ja, aber genau. Es ist dann auch so, wenn die Ungedrafteten quasi. Aber gut, dann haben wir es, oder?
Ja. Auch wenn wir jetzt natürlich alles umstellen müssen und Taco rückblickend an Position 1 draften müssen und dann ist alles anders, aber das nächstes Mal.
Nächstes Mal. Wir werden die aktualisierte Liste veröffentlichen auf StudiVZ. Absolut. Gut, Freunde, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt bleibt mir natürlich noch zu sagen, dass ihr es, sofern ihr es noch nicht getan habt, uns gern abonnieren könnt. Auf allen Plattformen eigentlich. Spotify, Apple Podcasts. Da freuen wir uns auch immer über eine Rezension. Bei dieser folgt uns auf Facebook, auf Instagram, bei Twitter. Schreibt es natürlich auch sehr, sehr genannt. StudiVZ auch, da bauen wir gerade eine neue
Lokalisten.
Gruppe auf. Ja, genau, Lokalisten, geil. Ja. Wir werden sehen, was sich da so machen lässt in Zukunft. Und schaut natürlich gerne bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.